herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sackvault FM, dem IT-Sicherheits-Podcast. Ja, und wie immer mit Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, wir haben es mal wieder geschafft, ne, auf Record zu drücken, um eine neue Folge aufzunehmen.
Sag mal, Florian, wievielte ist das denn eigentlich?
Ach so, ja, soll ich das nochmal sagen? Wir haben ja gerade nachgeschaut. Das wäre die Folge 0x28 und das wäre die 41. Folge. Ja, und wenn sich jetzt irgendwie besondere Klugscheißerinnen sagen, ja, Moment mal, 0x28 ist ja gar nicht 41, dann muss ich sagen, ja, wir fangen aber bei 0 an zu zählen.
Wir haben uns das clever überlegt.
Wir haben uns damals das richtig clever jetzt überlegt.
Müssen wir selber jedes Mal ausrechnen,
bei der Episode wir sind. Ich schreibe mir es immer auf und hoffe, dass ich nie einen Fehler mache.
Vielleicht ist ja auch noch nie vorgekommen.
Nein, das ist noch nie vorgekommen, dass wir einen Fehler machen. Von daher, ja.
Und ja, wir delivern mal wieder in time.
Na, selbstverständlich.
Kann man auch mal hervorheben. Ja, ne?
Jede Woche frisch.
Ja.
Ja, erst letzte Woche haben wir aufgenommen. Jetzt schon wieder eine. Das geht hier Schlag auf Schlag. Das, was wir hier an einem Arbeitspensum.
Passiert ja auch einfach viel. Ne?
Ja, ist Wahnsinn.
Ich leite mal elegant über, gerade in diesem Jahr 2024, was ja bekanntlich das Jahr des Linux-Desktops ist.
Klar. Ne? 2% bei Steam mittlerweile.
Ui.
Ja.
Ui. Ja, aber das wird sich Schlag auf Schlag ändern, ne? Da kam eine News rein die Tage. Weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nee.
Nicht, erstes Thema Schleswig-Holstein.
Ach so.
Schleswig-Holstein steigt um.
Ja,
endlich. Verlässt jetzt Microsoft, macht jetzt LibreOffice und Linux.
Ja, geil.
Ja.
Ja, das was ist ja richtig gut eigentlich, ne?
Ja, hatte nicht die...
Was ist jetzt los?
Was ist los?
We interrupt our program to bring you this important message.
Sondermeldung.
Ja, Sondermeldung.
Eine Sondermeldung.
Wir unterbrechen unsere Live-Sendung. Ja. Wir wollen eigentlich nicht über Microsoft reden, sondern wir wollen selbstverständlich über XZ sprechen. Das ist ja eine mittlere bis größere Halbkatastrophe, kann man so sagen. Und wir dachten, eigentlich wollen wir hauptsächlich mal dieses Thema zusammenkehren, was da jetzt alles so passiert ist, was da vorgefallen ist und dass wir da über dieses Thema mal dediziert sprechen.
Mhm.
Ja. Und da kommt aber auch Microsoft, also du hast ja gerade die Überleitung, ne, was hat Microsoft je für uns getan. Also ich glaube, dieser Mitarbeiter von Microsoft, der hat jetzt gerade dem Internet den Arsch gerettet. So, das ist, also das wenn so Microsoft sagen. Was richtig gemacht hat, war es, diesen Typen einzustellen und dem vielleicht ein bisschen Luft zu geben, damit der
an
da was rauskriegt.
An PostgreSQL zu arbeiten, ja. Ne? Ja, das hat geholfen.
Genau, also vielleicht fangen wir ganz kurz erstmal an, so was ist überhaupt passiert. Also der Microsoft-Engineer Andres Freund hat vor einigen Tagen auf der Open Wall Mailingliste bekannt gegeben, dass er eine Backdoor in einer sehr populären Open Source Library gefunden hat, und zwar XZ. Das ist eine Kompressionssoftware und Kompressionslibrary. Und ja, der hat nicht gesagt, ja, da guck mal, da könnte was sein, sondern er hat gesagt, fuck, da ist eine Backdoor drin. Und genau.
Ja.
So würde ich das jetzt
Geschichte
mal sagen.
Ne? Eigentlich erzählt.
Ja, genau. Mehr gibt es jetzt an der Stelle auch schon gar nicht, ne? Ja, bevor wir vielleicht anfangen, das Ganze ist passiert. 29. März, wir haben heute den 6. April, also es ist zwar schon einiges bekannt, aber es ist auch immer noch relativ früh. Bedeutet, es kann gut sein, dass wir die nächsten Folgen auch nochmal ein bisschen was zu diesem Thema dann bringen, wenn neue Erkenntnisse raus sind, wenn sich vielleicht gezeigt hat, das ist doch nochmal da oder hier ist da doch nochmal mehr drin. Also wir können jetzt eigentlich nur das zusammentragen, was aktuell bekannt ist, würde ich mal sagen.
Ja, es zeichnet sich schon ein gutes Bild, würde ich sagen. Da viele Leute waren sehr aktiv, haben sehr detaillierte Write-ups erstellt, sind da tief reingetaucht und haben viel zusammengetragen. Also man muss sagen, es war wirklich ein Thema, was sehr viele Menschen sehr intensiv beschäftigt hat.
Mhm.
Zu Recht auch. Ja, vielleicht als allererstes, um mal die Brisanz klarzustellen, wollen wir kurz über die Auswirkungen der Backdoor sprechen.
Mhm.
Und du sagtest jetzt in XZ, eine Kompressions-Library. Genau. Oder auch ein Tool. Ja, okay, denkt man sich jetzt, aber ja, dann wird da halt beim Komprimieren, kann man da irgendwas exploiten vielleicht oder so. Nee, die Auswirkungen sind viel drastischer, weil der SSH-Daemon betroffen ist.
Genau, also, jetzt müssen wir vielleicht kurz SSH nochmal schnell erklären. Also das ist ein Dienst, also SSH steht für Secure Shell und man kann sich dort verschlüsselt auf einem entfernten Server einloggen, meistens mit Benutzernamen, Passwort oder mit einem Key, den man hinterlegt, und kann sich dort auf dem entfernten Server anmelden. Das ist das Kommunikationsmittel, um entfernte Server zu administrieren. Also
ja, was heißt das Kommunikationsmittel, ne? Also unsere Generation
ist mit Telnet
Running System, genau. Wir nutzen ja weiterhin Telnet. Das ist so, was die Millennials jetzt verwenden,
ja,
ne? TikTok tanzen und die machen dann halt
diese Verschlüsselung.
Das ist cooler und hipper und besser und nee, natürlich nicht. Bitte kein Telnet verwenden.
Einfach mal Klartext sprechen.
Ja, also
ne?
Ja. SSH ist also einfach der Standard für Remote-Zugriff auf Server. Es ist so, es kommt mit jeder Distribution mit. Man muss jetzt dazu sagen, nicht alle Distributionen waren betroffen, aber einige große wären betroffen gewesen. Es war häufig noch im Testing-Branch zum Beispiel von Debian drin, die Backdoor, und hat es noch nicht in Stable geschafft, also dass mit einem Update die Backdoor auf alle Systeme gespielt worden wäre. Aber ein betroffenes System bietet dem Angreifer und auch nur dem Angreifer, der die Backdoor entwickelt hat, oder zumindest der im Besitz des Private Keys ist, die Möglichkeit, Code auf den Systemen auszuführen.
Genau.
Also von außen, muss man sagen.
Genau.
Über den SSH-Login-Vorgang.
Wir müssen vielleicht hier auch nochmal klar machen, wie verdammt knapp das war. Also wir werden jetzt in der Folge nochmal eingehen, wie lange sich das Ganze geplant war. Aber also wir sind da wirklich haarscharf an einem absoluten Katastrophe vorbeigeschlittert. Das kann man nicht anders sagen. Das, wie du schon sagst, eine Backdoor in OpenSSH. Und also allein, dass es der Typ entdeckt hat, ist einfach, es ist absolut krass, was für ein Zufall das war.
Ja.
Und wie du schon sagst, es war in Unstable, Debian Unstable. Das ist jetzt nicht das, was man eigentlich auf den Servern hat. Aber das haben schon die Entwickler oder Entwicklerinnen. Also das würde ich jetzt schon sagen. Theoretisch kann man sagen, ja, Server vielleicht noch nicht, aber dann hätte man natürlich Zugriff auf die Entwickler und die haben natürlich unter Umständen dann, also ist nicht, es ist jetzt nicht, es ist kein, wie soll ich sagen, also es ist noch nicht so richtig, man hat es früh genug entdeckt und damit konnte das Allerschlimmste verhindert werden, würde ich so, es ist noch nicht wirklich flächendeckend ausgerollt gewesen.
Mhm.
Ja, jetzt muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es hat nicht, also es gibt dieses Tool XZ und es gibt eine Library dazu und die Library war davon betroffen, wobei beides wohl, also die Backdoor ist in beiden Systemen drin, aber die Aktivierung war dann in dieser Library drin, die dann in OpenSSH reingelinkt war. Das ist aber, also da kommt es ein bisschen drauf an, die Systemd Distributionen wie Debian, Ubuntu zum Beispiel, die linken OpenSSH mit libsystemd für die Notifications, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und libsystemd benutzt LZMA, was die Library von dieser Kompressionssoftware ist, rein. Also so hängt das zusammen. OpenSSH selber braucht erstmal keine Kompression, sondern über diesen Umweg kam dann eigentlich die Backdoor in OpenSSH rein. Genau. Also es waren einige Linux-Distributionen nicht betroffen. Also von diesem OpenSSH, ob da jetzt noch eine andere Backdoor, und da müssen wir dann vielleicht auch nachher noch ein bisschen philosophieren, das kann gut sein. Es sind so ein paar Indizien, dass da vielleicht noch mehr dahinter ist. Aber jetzt diese OpenSSH-Sache, und das ist das, was jetzt erstmal, was wir heute eigentlich betrachten, das ist nur bei den Systemd-Distributionen. Also Lennart war schuld, kann man sagen, oder?
Oh nee, lass den doch mal in Ruhe, Mann. Ich weiß nicht, ob er schuld war.
Nein,
vielleicht
hat
er seine
schuld.
Finger da im Spiel.
Nein, das glaube ich nicht.
Steht
nein.
Auf einer Payroll.
Nee. Ehrlich gesagt, werden wir nachher noch sehen. Deswegen, also da gab es sogar Bestrebungen, das wieder rauszunehmen. Aber da kommen wir vielleicht später zu der Timeline dazu, dass, wie das eine in das andere geht.
Ja, und man muss auch dazu sagen, das gesamte Thema ist recht komplex.
Ja.
Auf mehreren Ebenen, sowohl technisch, als auch wie es reingelangt ist, als auch ja, wie es technisch reingelangt ist und verschleiert wurde, welcher Linux-Mechanismen sich dort bedient wurde, als auch auf der, ich sag mal, sozialen oder Open-Source-Ökosystem-Ebene ist das ein sehr spannender und eindrucksvoller Fall. Ich weiß gar nicht so recht, wie wollen wir hier vorgehen?
Ich würde vielleicht, dass wir vielleicht ganz kurz nochmal eigentlich ein bisschen drauf eingehen, wie Andres Freund das überhaupt erkannt hat. Dazu hatte ich heute früh, leider ist diese Person auch, es gibt wohl eine Deadline, PostgreSQL hat wohl ein Release ich glaube Ende April, und er hat extrem viel zu tun, aber es gab wohl einen Podcast, wo er mal für 10 Minuten eingeladen war. Unsere hat er wohl abgelehnt, muss untergegangen sein, unsere Einladung.
Du wolltest ihm doch schreiben, oder?
Ja, achso, ich dachte, du warst das.
Ach, nee, ach, und wir denken, der antwortet nicht.
Ja. Naja, genau.
Ich denke nicht, dass er abgelehnt hätte bei uns. Die Zeit hätte er sich genommen.
Und er hat mal kurz erklärt, wie er das gefunden hat. So, und vielleicht können wir da ein bisschen, so ein bisschen anfangen. Also, weil es war nämlich wirklich, da sieht man vielleicht, warum es ein krasser Zufall war. Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt dazu kam, aber er hat plötzlich gemerkt, er war auf einem speziellen System, was sehr wenig Last hat. Und auf diesem System hat er festgestellt, dass OpenSSH extrem viel CPU braucht. Und er hat auch in diesem Interview nochmal gesagt, wenn er jetzt einen normalen Desktop-PC gehabt hätte, wäre das überhaupt nicht aufgefallen, weil Chromium teilweise das auch so viel Last erzeugt. Also der normale Webbrowser würde schon so viel Last erzeugen, dass ihm das gar nicht wirklich aufgefallen wäre. Aber auf speziell diesem System, was für Performance-Messungen, war das schon seltsam, dass SSH plötzlich so hoch piekte immer wieder. Und dann hat er eben angefangen, da mal ein bisschen mal einen Debugger drauf zu schmeißen.
Ja, erstmal hat er gebenchmarkt, ne?
Ja, genau. Ja,
also er hat nachgeguckt, was los ist,
genau.
Warum viel CPU stattfindet, und hat dann gesehen, das sind diese Random Logins, die halt so gegen so einen Server klatschen.
Genau.
Die Bots, die User-Passwort probieren. Und er dachte sich, das ist aber neu. Wieso macht denn dieses Grundrauschen plötzlich signifikant mehr CPU-Auslastung?
Ja.
Und dann hat er selber mal die Logins gemessen und hat dann festgestellt, so ein Login-Versuch, der braucht auf einmal signifikant länger irgendwie. 500 Millisekunden oder so, was ja schon viel ist, eine halbe Sekunde. Ja, und dann hat er gedacht, da gucken wir mal rein.
Genau. Und dann hat er quasi einen Debugger gestartet, beziehungsweise hat OpenSSH mit Debugging-Symbolen gestartet, also kompiliert. Das bedeutet, wenn man jetzt mit dem Debugger da rumgeht, dann stehen da die Funktionsnamen drin, die werden normalerweise rausgenommen, weil die braucht man für die normale, die würden also die Binary-Datei einfach nur größer machen und das braucht man alles nicht, aber wenn man das mit den Debugging-Symbolen kompiliert, dann sind da deutlich mehr Informationen drin, damit man beim Debugging dann deutlich weiß, was abgeht. Und dabei ist ihm schon etwas sehr Seltsames aufgefallen. Es gibt nämlich einige Funktionen, die haben keine Debugging-Symbole. Und das ist seltsam. Und er meinte, da ist irgendwas ganz seltsam gewesen, weil er hat ja OpenSSH mit Debugging-Symbolen kompiliert. Und plötzlich hast du Funktionsaufrufe, die aber nicht, wo du keine Funktionsnamen dafür hast. Und da war dann schon, hat er sich schon gedacht, so, das ist jetzt extrem seltsam. Und da war schon so ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht in der Tat eine Backdoor ist. Also es war wohl, fand ich interessant bei dem Interview schon, ihm war es schon relativ schnell klar. Er hatte zuerst irgendwie ein paar andere Tools in Verdacht genommen, aber dann, als er irgendwo Funktionen hatte, die nicht beschrieben sind, war dann klar, so, da ist was seltsam. Genau. Vielleicht auch nochmal ganz kurz, damit wir das auch nochmal, das haben wir vielleicht am Anfang kurz auch vergessen, um was geht es. Also wir haben mittlerweile auch eine CVI-Nummer dafür. Das ist die 2024-3094. Das ist jetzt die CVI-Nummer. Und es geht um XZ560 und 561. Beides Versionen, die hierbei betroffen sind. Und auch das fand ich sehr spannend. Er hatte dann auch nochmal erzählt, bei 561 wäre ihm das mit Sicherheit nicht aufgefallen, weil dort haben die Angreifer schon einige Bugs wieder gefixt, damit diese CPU nicht nicht so massiv hochgegangen wäre. Ja. Aber bei 560 war das wohl noch der Fall. Also er meinte, das war wirklich, also im Prinzip, es war einfach fucking Glück, dass er gerade zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das Richtige gemacht hat.
Ja.
Also.
Es war tatsächlich, er sagt, es war mehrfach Glück. Also mehrere glückliche Zufälle, die dazu geführt haben, dass es jetzt entdeckt wurde. Und dann auch noch zu einem Zeitpunkt, der noch passt.
Ja.
Also ja, schon.
Wobei, da kommen wir später nochmal dazu. Der Zeitpunkt, es hat auch damit zu tun, dass die Uhr ablief. Also wir haben es auch mit ein paar Umständen zu tun, die Angreifer gezwungen haben, da jetzt ein bisschen schneller vorzugehen, als vielleicht ursprünglich gedacht. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass vielleicht kleinere Fehler gemacht wurden, womit dann das anderes Freud dann erkannt hat. Aber kommen wir später dann, wenn wir in die Timeline ein bisschen gehen, ne?
Es ist trotzdem der totale Wahnsinn, dass auch jemand, der so beschäftigt ist, da drüber stolpert, weil er sagt, ich will jetzt mal meine Postgres-Benchmarken und warum ist denn hier die Grundlast irgendwie nicht nahe Null? Ich habe doch extra ein System so eingerichtet und das feststellt und dann auch nicht einfach nur irgendwie, okay, ist heute langsam oder mal OpenSSH irgendwie sagt, hey Leute, was ist los? Plötzlich ist es langsam, sondern da einfach mal sagt, ich gehe da mal mit dem Debugger ran. Ich gucke mir das mal gründlich an und dann quasi ein Write-up der Backdoor liefert oder mehr oder weniger, ne, zumindest schon sehr genau den Finger drauf, auch erkannt hat, was da vor sich geht und vielen die Möglichkeit gegeben hat, da mal sehr detailliert reinzuschauen. Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Und es gibt auch noch eine Besonderheit. Die Aktivierung der Backdoor ist nicht im Git-Repository, sondern die fand sich quasi nur in den Sourcen, die dann bei Debian oder bei Ubuntu ausgeliefert wurden. Das heißt, also die Backdoor war zwar im Repo drin, war aber nicht aktiviert. Ne?
Ja.
Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Nee, aber genau.
Das war dann die Aktivierung drin,
genau.
Aber im Repo selber nicht, also in dem Repository selber nicht, ja.
Aber auch in den Tarballs, die bei GitHub zum Beispiel angeboten werden. Da war es scharf gestellt.
Genau.
Ja, dazu müssten wir wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wie die Backdoor überhaupt technisch funktioniert.
Ich gucke nur noch gerade mal so drüber, vielleicht bevor wir dann in diese technischen Sachen nochmal genauer einsteigen, würde ich vielleicht nochmal, nicht lange, aber erstmal kurz erklären, was ist denn oder was ist denn XZ überhaupt? Ja, wir hatten ja schon gesagt, es ist eine Kompressions, aber es ist, also bei Kompression gibt es ja zwei Arten. Es gibt ja verlustbehaftete Kompression und verlustfreie Kompression. Und hierbei handelt es sich um eine verlustfreie Kompression. Wenn wir Daten komprimieren, können wir sie verlustfrei am anderen Ende wieder dekomprimieren, damit wir die Daten wieder vollständig haben. Bei Audio, Video zum Beispiel wird auch häufig eine verlustbehaftete Kompression benutzt. Das heißt, da es ist nicht mehr ganz so gut, aber dafür sind halt die Daten, ist halt die Datengröße etwas kleiner. Und XZ benutzt einen Algorithmus, der nennt sich LZMA und da steht für Lempel-Ziff-Markov-Chain. Das ist ein Kompressionsalgorithmus, der 1900, ja, ich irgendwie auf zumindest Wikipedia stand es nicht eindeutig, also entweder 96 oder 98 von Igor Pavlov entwickelt wurde und es war das erste Mal, wurde das in 7-Zip eingesetzt. Und dieses LZ am Anfang, Lempel-Ziff, das geht auf einen Paper von 1977 zurück. Abraham Lempel und Jacob Ziff, die haben ein relativ einfaches Kompressionsverfahren entwickelt. Und zwar, im Prinzip kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Gehen wir mal davon aus, ich würde dir jetzt, Daniel, ich würde dir jetzt in, ja, über einen Messenger würde ich dir jetzt schreiben, hello everyone, hello world. So, das würde ich jetzt losschicken. Mhm. Und was jetzt dieser Kompressionsalgorithmus Lempel-Ziff, also nur die ersten zwei Buchstaben LZ machen würden, sie gehen quasi durch und legen ein sogenanntes Dictionary an von Dingen, die wir bereits gesehen haben. Und wenn wir das jetzt einfach betrachten, hello everyone ist jetzt, das kommt bisher alles nur einmal vor, aber wenn wir dann hello world hätten, dann hätten wir ja ein Wort, was schon mal vorgekommen ist. Und im Prinzip macht der Algorithmus dann etwas sehr, sehr Einfaches und zwar ersetzt das zweite hello durch eine Zahlenfolge und zwar in dem Fall wäre das 16,6. Und das würde bedeuten, wir gehen an dieser Stelle, wo das zweite Hello steht, würden wir 16 Zeichen zurückgehen und 6 Zeichen kopieren. Und damit hätten wir das Hello dort wieder eingefügt. Also relativ, eigentlich relativ einfach. Mhm. Das ist erstmal die Grundidee von diesem Paper von 1977 und mittlerweile gibt es da sehr viele Abwandlungen davon. Also es gibt nochmal eine zweite Version, 78, die auch entwickelt wurde, die auch schon ein bisschen komplexer war. Und bei dem LZMA sind eben noch Markov-Chains mit drin. Markov-Chains sind, ich würde da jetzt auch nicht zu viel, das nicht zu weit erklären, sind so Wahrscheinlichkeitsmodelle für Zustandsübergänge. Das heißt, so das einfachste Modell, womit man das immer ganz gut erklärt, ist, also es gibt zwei Zustände, es regnet und es ist sonnig. Mhm. Und dann gibt es jedes Mal eine Wahrscheinlichkeit, wenn es jetzt regnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht am nächsten Tag wieder regnet, eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder dass es dann wieder sonnig wird. Das heißt, wir haben also die Übergänge zu den Wahrscheinlichkeiten, können wir mit solchen Markov-Chains eben abbilden. Und das ist also dort auch noch integriert. Genau. Ja, also damit würde ich es jetzt erstmal belassen. Das geht also zur Kompression. Genau, das ist mittlerweile, ist das in dieses XZ, es ist freie Software, Open Source, die von Lasse Kolin als entwickelt wird, die diesen LZMA-Kompressionsalgorithmus verwendet. Und der wird mittlerweile vor GZIP eigentlich bevorzugt benutzt, weil es gibt wohl bestimmte Situationen, da kann XZ bis zu 70% besser komprimieren als GZIP.
Mhm.
Genau. Es wird auch der Linux-Kernel wird damit komprimiert. Also das ist sehr vielseitig, wird das eingesetzt.
Mhm. Okay.
Ja. Ich glaube, ich denke, damit hat man zumindest mal eine grobe Idee, was jetzt XZ-Hass macht, warum es so wichtig ist. Und genau, jetzt könnten wir vielleicht ein bisschen übergehen zu den, ja, zu der eigentlichen Backdoor, die dort gefunden
wurde. Genau. Wie sie reinkam. Ich glaube, fürs Gesamtbild ist es ganz gut, wenn wir erstmal so eine etwas oberflächlichere Runde drehen. Und ich würde tatsächlich rückwärts vorgehen, weil was wir ja jetzt schon besprochen haben, ist, dass es irgendwie in den SSH Authentication Prozess reingegrätscht hat. Und vielleicht ist auch schon mal recht interessant, was sie überhaupt tut oder welche Möglichkeiten man hat. Auch mal jetzt von einer höheren Flughöhe betrachtet, können sich die Angreifer zu jedem beliebigen Linux-Host, der betroffen ist und auf dem diese Backdoor läuft, also das hätten verdammt viele sein können, wenn es in Debian Stable beispielsweise gelandet wäre, können während des SSH-Authentication-Prozesses können sie Commands mitschicken, die auf dem System ausgeführt werden. Relevant ist hierbei vielleicht noch, dass diese Befehle, die müssen in einer speziellen Struktur, also in Form des SSH-Authentication-Zertifikats werden die übermittelt als dieses Zertifikat und die sind signiert. Das heißt tatsächlich, die Backdoor enthält einen Public Key und die Kommandos, die man aussenden möchte, müssen signiert sein mit dem Private Key, sodass der Host sie dann auch ausführt.
Kurze Frage, also das war jetzt ein SSH-Key wird akzeptiert, dass du dich überall per SSH einloggen kannst, sondern
du hattest
quasi eine Remote Code Execution auf dem System durch OpenSSH, richtig?
Genau, okay. Genau so. Also während des Login-Prozesses kannst du diese Code Execution triggern, ohne vorher authentifiziert sein zu müssen. Die Backdoor selber authentisiert die Befehle, indem sie eine Signaturprüfung vornimmt. Dass es nicht jeder machen kann, sondern nur der Angreifer. Und
Macht ja Sinn, ne? Weil ansonsten wäre ja, wenn du OpenSSH, wenn du quasi, dann brauchst du ja erstens noch einen Benutzernamen, gut, das könnte man auch noch irgendwie triggern, aber du siehst ja dann, dass jemand im System ist und so weiter und wenn das über OpenSSH, wenn du einfach nur Code ausführen kannst, das fällt erstmal nicht auf, also es wäre deutlich, das ist die bessere Strategie.
Also du würdest im Process Tree würdest du sehen, da ist jetzt irgendwie eine Bash aus dem SSH, richtig. Aber gut, passiert auch schon mal, wenn man sich einloggt oder jemand eine aktive Session hat. Ja, aber genau, du brauchst den ganzen User nicht und du läufst halt auch direkt als Root, ne? Das ist natürlich auch convenient für den Angreifer.
Ja, da kommen wir später noch dazu. Die haben ja auch was eingebaut, damit da ein bisschen mehr möglich ist. Aber ja, alles.
Okay. Gut, also das ist jetzt ein betroffenes System, verhält sich so. Der Angreifer kann Payloads schicken. Ach so, genau, der Punkt, der auch noch interessant war. In diesen signierten Bereich fällt übrigens auch der Host-Key des angegriffenen Servers mit rein. Und das bedeutet, man kann ein Payload, den man erhalten hat oder den man irgendwie aufzeichnet, nicht einfach an einen anderen Host schicken, weil die Backdoor ihn dann nicht ausführen würde, weil der Host-Key ein anderer ist.
Okay, das bedeutet jetzt,
ich kann nicht jetzt einen Payload signieren, der irgendwie einen Befehl ausführt und den an deinen Host schicken und an meinen Host schicken. Also in dem signierten Bereich steht auch der Host-Key von dem SSH-Server, den ich gerade exploiten möchte, mit drin.
Okay.
Das heißt, du kannst kein Replay machen.
Das würde bedeuten,
nicht gegen andere Server.
Okay, das heißt, würde ich bedeuten, ich muss mir erstmal den OpenSSH-Server raussuchen, den ich attackieren möchte, muss den Host-Key rausfinden, das kann ich aber beim Verbinden einfach machen und dann baue ich mir Befehle, die speziell für dieses einzelne System gedacht sind.
Genau, also die Befehle können dieselben sein, aber du musst signieren mit den ersten 32 Byte des Host-Keys oder so, Bit. Ja. Okay, also das ist die Backdoor, wie sie auf einem betroffenen System existieren würde. Und jetzt ist die Frage, wie kommt sie da überhaupt rein und hin und was hat das Ganze jetzt mit XZ zu tun, wenn wir doch eigentlich irgendwie den SSH-Daemon exploiten? Und dann gehen wir einen Schritt zurück. Du hattest es ja eben, glaube ich, kurz angesprochen, das Linken.
Mhm.
Und du hattest, glaube ich, auch schon angesprochen, dass es vor allem bei Systemd-Powered-Distributionen so ist, dass libLZMA
genau über libSystemd kommt, ne?
Genau, über libSystemd in den SSH-Daemon reingelinkt. Und die Angreifer haben jetzt einfach in Airquotes ihre eigene Funktion geschrieben oder eine Funktion ersetzt und dafür gesorgt, dass die Funktion auf ihre Implementierung linkt und nicht auf die eigentliche, die von OpenSSH kommen würde. Und die hatte ich mir auch notiert, die Funktion. Ich finde sie gerade nur nicht.
Das war diese mit iFunk, die diese CRC-Prüfung optimieren sollte, oder? War das das schon oder bin ich zu weit?
Ja, nee, da haben sie es mit drin. Daraus wird später das Object-File generiert,
okay.
Aber die Funktion in OpenSSH, die sie überschrieben, das war irgendein RSA, nicht Signature-Check, sondern Decode. Warte mal. Jetzt. Ich habe es mir vielleicht auch nicht notiert.
Ja, die Brisanz, das ist das Thema, ist halt, liegt jetzt einfach daran, dass.
Es ist auch einfach echt viel.
Ja.
Und ja, wir haben jetzt auch wenig Zeit. Warte. Och man. Ich habe auch in irgendeinem Tab habe ich sie auch noch offen, weil ich danach gesucht habe.
Also damit würde ich es definitiv nicht finden, wenn es in einem Tab offen wäre bei mir.
Nee, das. Ich habe schon ein eigenes Fenster genommen jetzt, ne? Für die Episode.
Vielleicht bin ich erstaunt, wenn ich Firefox.
Stündige Episodenvorbereitung eben.
Wenn ich Firefox zumache und dann kommt irgendwie, möchten Sie Firefox mit über 500 Tabs schließen? Ich so, holy moly. Nein.
Du kannst ja mehrere Fenster aufmachen.
So, mit mehr als 500 Tabs, ja, kannst du auch.
Das kommt auf dein System an, ne? Dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Systemlast als üblich. RSA Public Decrypt ist die Funktion, die sie überschrieben haben.
Mit was überschrieben?
Mit ihrer eigenen Backdoor, die, wenn gewisse Vorbedingungen nicht eintreten, einfach tut, was sie eigentlich tut. Und wenn gewisse Vorbedingungen eintreten, dann führen sie den Code aus. Also das Ganze ist ein bisschen komplexer. Ich hätte gedacht, wir drehen vielleicht mehrere Runden. Oder wollen wir da jetzt schon ein bisschen drüber sprechen?
Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt schon hier mit reinspielt. Im Prinzip diese krasse Sache ist, dass diese Backdoor quasi in dem System drin ist, aber nicht aktiviert wurde. Und dann gab es eben in diesem, diese Aktivierung ist allein extrem krass, aber da bist du vielleicht mehr drin, dass wir quasi dieses Configure-Skript, also normalerweise, wenn wir Software kompilieren, dann rufen wir quasi ein Configure-Skript auf, was erstmal prüft, welche Libraries sind da, in welchen Versionen, fehlt vielleicht irgendwas. Und dann haben wir quasi, baut das eine Make-File zusammen, womit wir sagen, so jetzt haben wir ein Rezept, womit wir diese Software zusammenbauen können.
Genau.
Ne? Und wenn du das jetzt aus dem Git-Repository ausgecheckt hättest, dann ist diese eine Zeile, oder das glaube ich war irgendwie eine Zeile, die das dann, dieses Configure-Skript dann bearbeitet und dann wirklich, wo dann diese Backdoor reinkompiliert wird. Genau. Aber das war im normalen Repo quasi nicht drin, ne? diese Aktivierung.
Genau, ja. Das ist korrekt. Die Backdoor war im Repo drin.
Genau.
Richtig. Aber sehr stark verschleiert, teilweise auch verschlüsselt. Ja, aber da würden wir später drauf zurückkommen, denke ich. Lass uns vielleicht einmal nochmal kurz oberflächlich den ganzen Weg rückwärts gehen. Wir haben diese OpenSSH-Backdoor.
Ach, du wolltest rückwärts gehen, ja, genau.
Die ist da drin, weil die XZ-Library geladen wird und die eine Funktion von OpenSSH überschreibt, in der dann eben der Code läuft, der am Ende, wenn alle Bedingungen stimmen, System aufruft mit dem Befehl, den der Angreifer dann eben ordentlich signiert über das Zertifikat reingeschickt hat. Und genau jetzt kommen wir zu dem Schritt, den du angesprochen hast. Wie kommt überhaupt dieses Object-File dahin? Wieso kann es überhaupt die OpenSSH-Funktion überschreiben? Wäre dann noch eine offene Frage. Und als letzter Schritt oder erster Schritt, wie ist das alles überhaupt in den XZ-Code reingekommen? Mhm. Ne, wäre dann ja auch noch ein Thema, was wir bearbeiten müssten. Ja, das sind jetzt grob die Schritte. Also ich wollte das einmal rückwärts aufrollen, weil wir ja schon über die Backdoor gesprochen haben und das Thema schon stand. Von mir aus können wir jetzt aber auch wieder vorwärts gehen. Weiß ich nicht, wie meinst du?
Also vielleicht dieses Vorwärtsgehen macht dann vielleicht Sinn, dass wir da gleich dann mit dieser Timeline dann eingehen, weil das muss ja quasi Stück für Stück, das ist jetzt nicht so, dass da ein Commit war mit Added Backdoor als Git Commit Message, sondern das ist über viele Jahre hinweg, sind verschiedene kleine Dinge committed worden, die dann eigentlich erst jetzt so das Gesamtbild ergeben. Also es war richtig, richtig gut geplant über viele Jahre hinweg. Das muss man jetzt schon mal ganz klar sagen. Das schließt, aber da werden wir auch nochmal später sprechen, einen gewissen Kreis an Angreifern schon mal aus. Genau, also da können wir es im Prinzip ein bisschen strukturierter von vorne angehen, weil diese Punkte sehen dann so, jetzt ist das Stück drin, jetzt ist das Stück drin. Aber ja.
Ja, lass es einfach mal so machen.
Wollen wir mit der Timeline jetzt anfangen? Okay. Gut. Jetzt würde ich vielleicht schon mal sagen, ich hatte ja gesagt, der Maintainer ist Lasse Kolin und es gibt jetzt auch noch eine Situation, die dazu führt, die das Ganze sehr begünstigt. Er ist Maintainer, hat aber wohl seit einigen Jahren mit Depression wohl zu kämpfen oder es also hat das auf der Mailingliste als Mental Health Issues bezeichnet und ist dadurch nicht so produktiv, wie er selber vielleicht auch gerne sein möchte. Mhm. Zudem ist die Codebase natürlich groß, da ist was in Java, also da ist auch die XZ für Java drin, das ist für C drin, da ist die Library drin, also es ist schon ein komplexes Projekt. Also das will ich von vorne ab einfach sagen. Diese Situation hat das Ganze etwas begünstigt, dass man entsprechend Druck aufbauen konnte. Gut, wir gehen einige Jahre zurück.
Ja.
Und einige Jahre ist jetzt das allererste Mal, ist 2021, also im Oktober, am 29. Oktober 2021, gibt es einen Jia Tan, der auch einen Patch auf die XZ Devil Mailingliste gesendet hat. Ein Monat später sendet diese Person wieder einen zweiten Patch. Und zwar sind das Patches, die wirklich etwas fixen. Also es jetzt hat nichts mit der Backdoor zu tun, sondern da ist jetzt, das sind wirkliche Bugs und die werden jetzt von dieser Person gefixt. So, aber die kommen nicht direkt in das Repository rein. Also da merkt man schon, es dauert relativ lange, dass irgendwas passiert. Und jetzt einige Monate später, wir sind da schon im Jahr 2022, im April, gibt es eine weitere Person, Jiga Kumar, die sendet eine E-Mail an die Mailingliste, die schon Druck auf den Maintainer ausübt. Also ein kleines Zitat. Patches spent years on this mailing list. There's no reason to think anymore any specific release is coming soon. Also er beschwert sich darüber, dass die Patches, die von Jia Tan eingespielt sind, dass die im Prinzip nicht, dass die nicht eingepflegt werden.
Es sind aber 4 Patches von Jia sind bereits reingemerged worden zu dem Zeitpunkt.
Genau, ja, richtig, genau. Ja.
Aber es scheinen offenbar noch welche auszustehen.
Genau, richtig. So einen Monat, also circa ein paar Wochen später hat sich Lasse entschuldigt, hat gesagt, es tut mir leid, dass es so langsam geht, hat dort auch dann gesagt, dass er mit diesen Mental Health Issues zu kämpfen hat und dass es halt auch immer noch ein Hobbyprojekt ist. Das hat er da an dieser Stelle nochmal erwähnt. Und er hat gesagt, dass Jia Tan ihm off-list teilweise schon geholfen hat, was man nicht im Repository sieht. Mhm. Und dass diese Person, quote, he might have a bigger role in this project. Was da jetzt genau passiert ist und was Offlist heißt, ist nicht bekannt. Also kann man halt nicht anhand der öffentlichen Daten sehen. Dazu müsste sich Lasse nochmal, müsste da nochmal was schreiben. Da steht auch noch aus, vielleicht an dieser Stelle. Der Maintainer hat gesagt, er braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um alles selber zu analysieren, was da vorgefallen ist. Und da wird wohl auch nochmal mehr Informationen vom Maintainer selber kommen.
Ja.
Gut. Dann kam wieder eine dieser Jiga Kumar, der vorhin schon, und hat wieder eine E-Mail auf der Mailingliste publiziert, wo er wieder mehr Druck ausübt. Also hier kann man schon ein bisschen feststellen, oder ich würde mal sagen, man sieht, dass quasi eine Person sich da jetzt als Helfer bereit erklärt. Und auf der einen Stelle wird aber auch Druck ausgeübt auf den Maintainer.
Genau.
Also wieder, was ist los? Everything takes too long. We need a new Maintainer. Also hier wird schon auch klar, hier wird auch vorgeschlagen, pass auf, kümmer du dich doch um Java und dann kann Gia sich um diesen C-Part kümmern. Dann ist doch das Projekt mehr geholfen. Also es wird jetzt schon aktiv Druck ausgeübt, dass Gia vielleicht Maintainer wird.
Was ich kurz an der Timeline auch beeindruckend fand, diese Entschuldigungs-E-Mail von Lasse Collin, die war am 19. Mai 22, wo er sagt, seine Ressourcen sind momentan einfach viel zu limitiert und Gia wird vielleicht eine größere Rolle in dem Projekt übernehmen. Das ist dann irgendwie am 27.05., also 8 Tage später, kommt die nächste Pressure-Mail schon von Jiga und auch ein bisschen snarky irgendwie.
Ja.
Er schreibt, over 1 month and no closer to being merged, not a surprise. Und dann setzt er Anfang Juni auch schon wieder nach irgendwie. Ne? Das, was du gerade sagtest, hier wird nichts passieren, bis ein neuer Maintainer kommt. Fork das am besten selber, hier muss ein neuer Maintainer kommen, sonst sehe ich hier gar nichts mehr.
Genau. Jetzt,
frei gesagt. Ja, es ist schon ordentlich.
Ja, genau.
Druck
also
da.
Ich habe nochmal ein Quote. Also am 7.6.2022 kommt eben, wir brauchen einen neuen Maintainer. Und ein paar Wochen später, am 22.6. auch nochmal ein Quote. Is there any progress on this? Gia, I see you have recent commits. Why can't you commit this yourself? Also es wird jetzt auch wieder noch mehr Druck erzeugt. So, warum kann er, der schon so viele Commits hat, jetzt diese Commits nicht selber in das Repository einpflegen? So, und dann dauert es auch nicht lange. Dann ist der 29. Juni 2022, wir sind immer noch in dem gleichen Juni, dieser starke Druck, der da aufgebaut ist, ist jetzt alles in dem Juni passiert, hat Lasse announced that Gia Tan is a co-maintainer already and that he changed the maintainership for Xset Utils to him. Das heißt, er hat jetzt, das dauert noch ein ganz kleines bisschen, also er hat das erstmal announced und hat immer mehr Rechte jetzt in diesem Repository jetzt auch bekommen. Und das muss man sagen, er hat auch immer wieder normale Bugs gefixt. Also wir haben noch nicht mit der Attacke angefangen, sondern jetzt geht, was wir gerade besprechen, ist eigentlich, wie Gia Tan es schafft, diese Rechte zu bekommen in diesem Repository. Ja.
Und was auch bemerkenswert ist, diese beiden Akteure, also vor allem die Persona von diesem Jiga Kumar und auch ein kleines bisschen ein gewisser Dennis Enns, die ein bisschen Druck ausgeübt und Fragen gestellt haben. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Tan Co-Maintainer ist, tauchen die nicht mehr auf.
Ja.
Auf der ganzen Mailingliste. Ab dann waren sie happy. Es gab keine weiteren Fragen oder Bugs, sie hatten ja offenbar sehr großes Interesse an dieser Bibliothek, was dann plötzlich einfach weg war. Natürlich könnten sie jetzt einfach Offlist direkt dem Gia geschrieben haben, aber ne.
Ja, genau.
Und ich weiß ja nicht.
Das ist ein sehr guter Einwand. Vielleicht kann man auch an der Stelle nochmal erwähnen, dass alle beteiligten Personen, die E-Mail-Adressen, die hat man, das geht wohl aus anderen Recherchen noch hervor, die findet man nirgendwo anders. Also normalerweise, wenn jemand zu XZ committet, würde ich mal sagen, der hat vielleicht auch schon, der hat so ein tiefes Verständnis, also er oder sie, dass man vielleicht woanders schon mal einen Commit erzeugt hat. Aber das ist, diese E-Mail-Adresse taucht dort auf der Mailingliste zum allerersten Mal auf. Das ist auch nochmal, ja, eine Besonderheit an der Stelle.
Ich denke, wir können hier von Personas sprechen und nicht von Personen.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind einfach erfundene Personas, die ihre Rolle spielen.
Ja. Genau. Also wir sind dann, dann gibt es eine Besonderheit, dann ist es im September, ist es wohl so, dass dass Jia Tan ein normaler Maintainer ist und neue Releases pusht. Also er übernimmt jetzt diese Aufgabe eines Maintainers und schafft quasi, implementiert neue Sachen und integriert Bugfixes und so weiter. Das heißt, er ist jetzt schon in der Lage, auch neue Releases zu erzeugen. Er hat jetzt die Möglichkeiten. Gut, das ist jetzt ein langer Zeitraum. Ja? Also das geht, dass er ein normaler Maintainer ist, geht von 2022, im September 2022 bis Anfang diesen Jahres. Es tut mir leid, also diese Person ist ein normaler, übernimmt normale Maintainer-Aufgaben. Ja?
Ja.
So, es gibt aber eine kleine Besonderheit, die in dieser Zeit noch wichtig ist, die ich jetzt auch nochmal hervorheben werde. Und zwar gibt es einen Hans Jansen, der 2013 im Juni, also ein Jahr später eigentlich, einige Patches committed, die dann von dem Hauptmaintainer überarbeitet wurden und von Jia Tan gemerged wurden. Und die sind besonders, weil die nämlich dann das Hooking erlauben, das du vorhin angesprochen hast. Und zwar ist dieser Patch, den die da einbauen, benutzt eine Funktion, die sich iFunk nennt. Und iFunk ist also eine Funktion, also das I in iFunk steht für GNU Indirect Function. Und die ermöglicht es, also normalerweise, wenn wir eine Funktion aufrufen, dann müssen wir den Namen hierzu schon eigentlich wissen, welche Funktion wir aufrufen. Und diese iFunk-Funktion erlaubt es, zur Compile-Zeit Abfragen zu tätigen und dann nur bestimmte Funktionen reinzuladen. Also ganz kleines Beispiel, um das vielleicht ein bisschen zu machen. Wir haben jetzt verschiedene CPUs, die verschiedene Features haben. Und wir haben jetzt einen CPU, der hat dieses Feature und jetzt kompiliert es aber auf deinem System, was du dieses Feature nicht hast. Und wenn ich jetzt dieses Feature habe, dann möchte ich natürlich vielleicht eine andere Funktion bei mir reinladen, die viel mehr, die diese Features auch nutzt, damit mein Programm auf meinem System halt besser läuft als jetzt auf deinem, aber bei dir geht's ja nicht, du hast ja diese Features nicht. Und das kann man mit dieser iFunk, kann man das quasi machen. Die würde jetzt zum Beispiel sowas wie Resolve Foo aufrufen und da steht jetzt drin, also hat diese CPU diese Funktion, dann kompilier bitte diese Funktion rein und wenn das nicht, dann benutze eine andere. Also ich kann hier andere Funktionen reinkompilieren. Und da kann ich quasi einen Wechsel haben. Und das wurde dort gemacht für die CRC-Check-Prüfung. Also CRC ist quasi eine Prüffunktion, die wir aufrufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in dem Ding steht drin, that allowed to select a fast CRC function at startup time. Also das gibt's halt auch schon CPU-Unterstützung für diese Prüfsummen.
Ja. Ja.
Genau, und das ist ganz wichtig, weil die ist dann notwendig, um diesen Backdoor-Code dann reinzuhucken in diese Global Function Table. Das ist wohl, und da muss man sagen, Jans Hansen kommt noch ein einziges Mal in Erscheinung, aber sonst nie wieder. Auch die E-Mail-Adresse, alles findet man sonst nur an einer einzigen Stelle.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn. Und jetzt springen wir, also das ist jetzt eine lange Zeit, ist jetzt erstmal nichts passiert und jetzt beginnt der Angriff. Und der Angriff bedeutet, jetzt baut man wirklich Stück für Stück die Backdoor in das Repository ein. Und da sind wir jetzt in diesem Jahr, Das ist jetzt im Februar, also eigentlich vor 2 Monaten, ja, am 23. Februar hat Jia Tan mehrere Binary-Dateien in das Repository hochgeladen als Unit-Test. Und da muss ich sagen, das ist richtig, richtig kreativ und durchdacht. Weil wenn ich jetzt eine Backdoor reingeladen hätte, das hätte jeder erkannt. Aber sie haben eine Binärdatei hochgeladen, haben das als Unit-Test getarnt. Also Unit-Test ist, wir testen, ob XZ zum Beispiel erkennen kann, ach, das ist jetzt eine kaputte Datei, dann musst darfst du das nicht entpacken oder darfst du das nicht packen. Also das war schon wirklich extrem kreativ, wie die Binärcode in das Repository bekommen haben.
Ich meine, der war aber vorher schon im Repo drin. Also auch Lasse hat schon vorher Binärdateien hochgeladen.
Ja, ja, als Testfiles. Ganz korrekt.
Die haben nur den existierenden Mechanismus quasi verwendet.
Richtig, genau. Das stimmt. Aber also an dieser Stelle, am 23. Februar, hat Jia Tan diese bad3corrupt_lzma2.xz hochgeladen und da ist Teile dieser Backdoor drin. Also du hast vollkommen recht, diese Unit-Tests war auch, und ich glaube, es ging auch in Richtung Security-Checks, Fuzzing irgendwie, dass Teile diese kaputte XZ-Bibliotheken, also Pakete quasi integriert waren, damit man das in Unit-Tests integrieren kann. Aber da hat er das erste Mal, und ich glaube, es sind 2 Dateien hochgeladen, die Teile der Backdoor enthalten haben. Also erst im Februar ist das eigentlich passiert. Ja, so, dann ein Tag später erzeugt Jia Tan Tags und baut die Version 5.6.0 und dort ist jetzt auch, du hast dich jetzt mit den technischen Sachen ein bisschen, da ist jetzt auch diese Build-to-Host-M4-Datei enthalten und diese Datei, diese Datei ist aber nur in dem Tarball drin und nicht im Repository.
Genau.
Ja.
Und zwar, wie diese Backdoor jetzt aus dem Binärblob, diesem Testfile, tatsächlich gebaut und aktiviert wird, ist ein unfassbar komplexer Prozess, der sehr minutiös beschrieben wurde von Russ Coxlock.
Mhm.
Also wirklich, es ist seitenweise, er geht da Schritt für Schritt durch und ich habe es überflogen, sage ich mal, und nicht, das wäre auch einfach zu komplex, um jetzt irgendwie eine halbe Stunde und dann passiert da eine Ersetzung von underscore durch Punkt und dann macht er dies und jenes. Man kann vielleicht ein bisschen zusammenfassen und ein bisschen auf ein paar Besonderheiten eingehen. Also wir haben diesen Ordner mit Testdateien und da wir ja eine Kompressionslibrary haben hier, ergibt das ja auch nur Sinn, dass wir binär Blob-Testfiles haben, weil es einfach diese XZ-Dateien sind, halt einfach im Binärformat, die müssen ja platzsparend sein.
Genau, vielleicht an der Stelle, also das ist natürlich auch ziemlich smart, also das ist nicht so, dass irgendjemand eine Funktion entwickelt hat, die komisch klingt und da wird ein Socket aufgemacht und dann erlaube ich plötzlich, also ist schon rein kompiliert in ein kaputtes Paket, das ist schon extrem krass, ja, sorry.
Ja, alles gut, genau. Und dann sind wir jetzt bei der Datei, die quasi das Kompilieren vorbereitet.
Mhm.
Also ist schon Teil des ganzen Kompilierungsprozesses, wenn das läuft. Ja, so, ja, das ist ein Skript, was im Prinzip läuft im Aufbau der ganzen Kompilationsumgebung. Und dort passieren unfassbar viele kleine Schritte, also ich schaue gerade mal eben.
Also es ist alles voll mit SED und TA. Also irgendwas wird ersetzt, irgendwas wird rausgeschnitten.
Umgebungsvariablen werden gesetzt und wieder gelöscht. Brisant wird es aber, wenn eben diese Testfile angefasst wird. Genau, es ist tatsächlich diese Datei, die Backdoor enthält. Das ist diese bad3corrupt_lzma2.xz. Die hattest du gerade erwähnt.
Genau, richtig, ja.
Die enthält tatsächlich 3 Komprimierungsstreams und der zweite davon ist defekt.
Ja.
Und da gibt es dann auch einen Test für, der genau das prüfen soll. So der erste, wenn ich das nur mit Single Stream oder entpack nur den einen oder den dritten, den ersten und den dritten, dann klappt es, aber der zweite ist eben der defekte und da soll es dann halt auch gracefully failen quasi. Ja. Und genau in diesem zweiten defekten Stream werden, der wird quasi extrahiert, es werden da auch nochmal Veränderungen vorgenommen, es werden teilweise vorne und hinten ein paar Bytes abgeschnitten, es werden ein paar Dinge substituiert und damit würde es dann einen non-corrupted Stream und der wird dann tatsächlich mit XZ entpackt und enthält ganz am Ende das Object-File. Ich habe das jetzt sehr, sehr stark verkürzt. Ja. Es werden sehr viele Umgebungsvariablen geprüft, es wird an sehr vielen Stellen Ersetzungen vorgenommen. Nach dem Entpacken des wieder reparierten zweiten Streams findet sogar noch eine Entschlüsselung statt.
Mhm.
Auch wenn es mit einem hart kodierten Key stattfindet. Das ist eine RC4-Entschlüsselung, die in diesem Skript in einem AWK-Command quasi umgesetzt worden ist. Und wir finden sehr viel von dieser Art von Umgestaltung der Dateien. Also was da eingecheckt ist ins Repo, es ist wirklich unmöglich darin, die Backdoor zu erkennen, überhaupt rauszufinden, dass da auf irgendeine Art und Weise ein Object-File drin liegt.
Ja.
Also mehr wissen wir ja immer noch nicht, außer dass es ein Object-File ist, was eben diese eine Funktion dann ersetzt.
Mhm.
Ja, also es wird unfassbar viel SED, TRT, XZ,
genau.
AWK.
Ja.
Und das ist auch alles eingebettet in einen super komplexen Aufbau von diesem Bildsystem.
Mhm.
Das ist nicht trivial, das mal zu sehen. Auch die, wie überhaupt der Name, dass die Testdatei jetzt angefasst wird, wird auch alles so zusammengestückelt. Also es ist absolut stark obfuskiert, was hier vor sich geht. Und es gibt auch viele Backup-Lösungen, wenn irgendwie Dinge fehlschlagen.
Mhm.
Also der zweite reparierte Stream, der wird auch nochmal in einem Backup-File gespeichert, weil wenn dann beim Versuch der Entschlüsselung was schief geht, dann kann man das Backup-File nochmal nehmen und damit weiterarbeiten. Und das findet alles in diesem gigantischen Skript statt, was die ganze Bildumgebung aufbaut. Und die ganzen Zwischenschrittdateien werden auch wieder entfernt am Ende.
Ja. Was aber ein bisschen suspicious war, das hat der Andres Freud auch gesagt. Also es ist ein bisschen seltsam, dass diese Dateien wieder gelöscht werden. Das ist nicht üblich in so einem Building-Prozess. Und er meinte, das ist ihm schon dann aufgefallen, dass plötzlich Dateien, die erzeugt werden, auch automatisch wieder gelöscht werden. Also das hat er wohl entdeckt und hatte das in dem Interview gesagt. Ja.
Okay, verrückt.
Also genau, wenn sie es nicht gelöscht hätten, wäre es vermutlich sogar besser gewesen. Es wär nicht so aufgefallen oder weniger aufgefallen dann, ja.
Ja, aber dann hättest du ja andererseits auch das Object-File da liegen gehabt, ne?
Mhm, das stimmt.
Wo du sehen könntest, dass da irgendwie andere, aber musst du natürlich auch erstmal reinschauen. Ich kann als Angreifer beide Seiten verstehen. War eine Abwägung, die wir hier getroffen haben. Und es gab noch eine schöne Stelle. Sie hatten sogar so eine Art Update-Mechanismus mit eingebaut. Also beim Bau, wenn er sich diesen Stream nimmt und dann da diesen einen Testfall-File nimmt, die wurde irgendwie, meine ich, nach so einem Schema aufgebaut, dass auch zukünftige neue Files, Testfiles, die eingecheckt werden, auch mitverarbeitet werden und auch dann mit eingebaut werden. Also die haben sich die Option auch offen gehalten, einfach ein weiteres Object-File ähnlich obfuskiert mit in den Ordner zu schmeißen und das würde beispielsweise dann auch beim Bauen oder hier in dem Fall beim Vorbereiten des Bauens mit aufgenommen werden. Und tatsächlich endet der Code hinterher in, wie du schon gesagt hast, in der libs-libLZMA-LA-CRC64-fast.o.
Genau.
Das ist dann am Ende das Object-File, das, ich habe nicht nachgesehen, aber vermutlich auch irgendwie eine CRC-Implementierung zur Verfügung stellt.
Mhm.
Aber da ist dann eben auch die veränderte RSA-Funktion drin, die dann eben beim SSH-Login die Ausführung übernimmt und dann potenziell Befehle ausführt.
Genau. Jetzt ich muss noch mal in diese Timeline ein bisschen genauer reingucken, weil wollte ja auch noch mal erwähnen, dass da so ein paar Zwischenschritte es noch gab. Genau. Okay, wolltest du noch was sagen zu, also da sieht man, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Also ja. ich muss auch sagen, ich komme einfach nicht drüber hinweg, wie genial das ist, dass eine Backdoor als Unit-Tests in einer Kompressions-Library zu verwenden. Mhm. Sorry, aber das ist schon, da ich ziehe ja. meinen Hut, es ist wirklich richtig gut. Und das auch noch als validen Unit-Test zu haben, so ja, das geht, das geht, und das failed und da sein Code rein zu im Chapeau. Also muss ich wirklich sagen, das ist richtig gut.
Und dann auch noch diese ganzen Extra-Schritte zu gehen.
Ja.
Dass es nicht reicht, eine mit 3 Streams zu haben, ein Testfile, bei dem der 2. Stream failen soll,
ja.
dann musst du auch noch irgendwie Obfuskierungen auflösen und ein paar Bytes, eine Substituierung findet noch statt, gewisse Bytes werden durch andere ersetzt, es wird vorne und hinten irgendwas rausgeschnitten und selbst wenn du das dann hast und das kannst du dann dekomprimieren, dann noch ein RC4 drüber zu bügeln, also die haben...
Ja.
wirklich sehr viel auf, also wahrscheinlich unnötig viel Aufwand, kann man sogar sagen. Ich glaube nicht, dass es darüber aufgefallen wäre, wenn sie sich das RC4 gespart hätten.
Ja.
Weiß man natürlich nicht, aber es steckt unfassbar viel Aufwand drin, ja, das können wir sagen.
Okay. Damit hätten wir diese Shell-Skript-Sache, glaube ich, so ein bisschen abgehakt, oder? Oder hast du noch
Würde ich sagen.
Okay.
Nee, genau. Wir verlinken auch nochmal das sehr ausführliche Write-up.
Es ist wirklich ein Krimi. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein Krimi, der da passiert ist, der so spannend auch ist, was da alles abgeht. Ich muss sagen, das war schon echt krass, was da jetzt passiert ist. Aber wir gehen weiter. Es ist ja noch nicht das Ende. So, das war am 24. April. 24. Februar ist das alles passiert. Und jetzt muss ich gucken. An dem gleichen Tag hat Gento Crashes in der 5.6 gesehen. Und das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Und das sind jetzt so, jetzt geht plötzlich, ich würde mal sagen, so 2 Stränge auf. Das ist nämlich dummerweise ein echter Bug in dieser iFunk-Funktion, die dort eingebaut war, wo diese Hidden Backdoor drin war. Und genau, also deswegen ist es in beiden drinnen, 5.6.0 und 5.6.1, weil da ist ein echter Bug behoben worden. Also jetzt, wir haben quasi jetzt 2 Releases, die so ein bisschen die da parallel arbeiten. Genau, Gento muss man auch sagen, die linken auch libsystemd nicht rein, also die hätte es auch nicht getroffen. Dann gibt es 2 Tage später, am 26. Februar, hat Debian xzutils 5.6.0 in Unstable integriert. Also jetzt jetzt ist quasi der erste Teil hier verteilt. Am 27.2. hat Jiatan privately, das ist nicht öffentlich dokumentiert, aber laut diesem Blogartikel hat nämlich diese Person das nochmal bestätigt, hat diese Person Richard Jones per E-Mail angeschrieben, der ist für Fedora 40 verantwortlich, dass der Hinweis, es ist eine neue XZ-Version draußen und bitte integriere die aktuelle Fedora. Also Jiatan privately über E-Mail kann sagen, guck mal, bitte integriere das mal ein bisschen. Genau. Dann muss man sagen, jetzt ist irgendwie so, jetzt muss ich schauen, ist das hier drin? Genau, wie gesagt, es ist jetzt, dieser eine Bug ist behoben, also das war wohl ein wirklicher Bug. Und dann ist jetzt, ein Tag später, ist jetzt XZ562 auch rausgekommen in Unstable. Genau. Jetzt kommt nochmal was auch Krasses, was ich vorhin angesprochen habe. Und zwar hat XZ Landlock Support. Landlock Support ist im Prinzip eine Sandboxing-Möglichkeit, um den Prozess zu sandboxen. Also ich bin nicht komplett, ich habe es mir mal kurz aufgeschrieben. Also das ist auch total krass, genau. Also Lock is a safe security sandbox to restrict process privileges. Das muss aber mit reinkompiliert werden. Das ist eine Funktionalität vom Kernel selber, damit ein Prozess quasi isoliert werden kann und nur bestimmte Dinge tun kann. Das hat XZ. Das gibt es. Und wenn es detektiert, dass das dein Kernel kann, kompiliert er das mit ein. Und jetzt auch wieder, es verrückte Geschichte, Jia Tan hat einen kleinen Typo eingebaut, einen Typo, also irgendwo ein falsches Zeichen mit eingebaut. Damit schlägt diese Prüfung, ob Landlock-Support auf dem System ist, immer fehl und baut die Sandbox nirgendwo ein.
Wahnsinn.
Und das hat auch Lasse quasi, dem ist dieser Typo nicht aufgefallen und hat das quasi abgesegnet. Ja. Also, auch hier wieder Wahnsinn, was das für eine Planung war, dass die das gesehen haben mit einem kleinen Typo an einer kleinen Stelle, dass dieser Landlock-Support, der dazu geführt hätte, dass man weniger damit machen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt genau restriktiv, was das jetzt für Auswirkungen hat, aber sie haben mal vorsorglich diesen Typo eingebaut, damit dieses Landlock überhaupt nirgendwo eingesetzt wird.
Was aber auch interessant ist, also entweder haben sie in die Zukunft gedacht, also ich lese gerade, dass Landlock Support ist Teil von den XZ Command Utilities, also
richtig.
Das XZ ganz Command
genau.
Und nicht der LibLZMA.
Genau.
Das heißt, es ist irrelevant für das, was jetzt gerade passiert ist.
Exakt.
Also entweder wollen sie sich dafür vorbereiten, falls der Landlock-Support auch auf die LibLZMA ausgeweitet wird.
Richtig.
Oder es gibt noch weitere Pläne in der Schublade oder sogar schon Code dazu, die auch das XZ-Util targeten. Das ist auch nochmal sehr bemerkenswert, dass hier schon Arbeit in die Zukunft geleistet wurde, Vorbereitungen getroffen wurden für etwas, was noch unklar ist, aber was gar nicht den aktuellen Angriff tangierte.
Genau, also sehr gut, dass ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es an der Stelle sogar gerade vergessen, du hast vollkommen recht, das betrifft eigentlich das XZ-Kommando und nicht die Library, die wir gerade eben erwähnt haben. Also ja genau, das suggeriert eigentlich so ein bisschen, dass da vielleicht entweder ist es ein Proforma, dass das schon mal, oder es ist eigentlich noch mehr geplant.
Mhm.
Genau, und jetzt passiert auch was, jetzt wird der Krimi noch krasser. Jetzt beginnt an einem Tag später, am 29. Februar, also es ist wirklich, es passiert jeden Tag was, gibt es eine Person, die einen Patch für libsystemd eingereicht hat, um das Linken zu libLZMA verhindert. Und ich glaube, das führte jetzt dazu, dass die sagen, oh shit, wir müssen jetzt ein bisschen schneller agieren. Das ist, ich muss gucken, wann das eigentlich, also das ist ein paar Wochen später, ist das auch in der Tat, ein paar Tage später schon, ist das wohl in libsystemd auch akzeptiert worden. Also die nehmen jetzt die Funktionalität von libsystemd raus, dass du libLZMA brauchst. So, und da wird natürlich vermutet, dass jetzt, vorher hatten sie genügend Zeit, vielleicht weiter kleine Schritte zu gehen, und jetzt wird wohl klar, ja Mist, jetzt müssen sie wohl ein bisschen auf die Tube drücken, weil das wohl absehbar war, dass diese Funktionalität eigentlich wieder rausfliegt.
Genau, also das ist passiert im Rahmen eines, wir wollen libsystemd Dependencies ein bisschen verschlanken.
Richtig, genau.
Und da wurde wohl Ende Januar drüber gesprochen. Es ist dann ja, genau, und Ende Februar kam ja dann die erste Backdoor-Version. Also zeitlich würde es passen, dass sie mitbekommen haben, oha.
Ja, Mist.
Das könnte bald schon gar nicht mehr funktionieren. Wir müssen da das jetzt mal ausrollen irgendwie. Sonst war es alles komplett für die Katz. Und das würde vielleicht auch erklären, warum es noch ein paar kleine Ungereimtheiten gab und ein paar Last-Minute-Fixes.
Genau.
Aber das ist natürlich jetzt nur Spekulation, aber es passt ganz interessant ins Bild.
Ja. Also das ist am 5. März ist SystemD gepatcht worden, richtig, und hat libLZMA als Dependency removed. So, und jetzt muss es dann eben etwas schneller gehen.
Also es braucht natürlich immer noch, bis die Distros dann die neue Systemd-Version eingebaut
richtig,
haben,
genau,
bis Testing natürlich durch ist.
Genau.
Das geht jetzt alles nicht von heute auf
das
morgen.
Das ist jetzt erstmal nur im Repo.
In libsystemd genau. ist, genau. Ja.
So, jetzt passiert wieder mal zwischendrin, dass Giatan wirkliche Bugfixes fixt. Also da gibt es wohl an der Stelle, die auch mit dieser iFunk zu tun haben. Hm. Aber das sind wohl wirkliche Bugs. Die fixt er wohl. Genau, da sind jetzt noch ein paar andere Dateien mit drin. Ich schaue noch mal, was jetzt wirklich relevant ist. Ja, ich muss bloß schauen. So, dann, und diese Bugs fixt er jetzt und deswegen kommt jetzt die Version 5.6.1 raus. Und die wird am 9. März, wird die quasi publiziert. Und erhält auch die Backdoor wieder.
Ja, eine neue, etwas veränderte, ne?
Genau, aber was genau verändert war, weiß ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Ja.
Worüber wir gerade gesprochen haben, das war die neue.
Verstehe. Also okay, irgendwas ist zwischen dem einen und der anderen passiert. Mhm. Was genau kann ich jetzt hier nicht ganz rauslesen. Genau. Okay. Dann passiert noch was anderes, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr ganz so wichtig. Der eigentliche Entwickler oder der Maintainer Lasse Kolin hat auf die Linux Kernel Mailingliste geschrieben, so pass auf, ja, also die E-Mail-Adresse wurde jetzt von seiner persönlichen wurde nochmal geändert zu einer Funktions-E-Mail-Adresse, wo man jetzt ihm und Giatan quasi als Maintainer, damit die beide immer erreichen. Also man hat hier gesehen, hier geht's auch, also das er bekommt auch da nochmal mehr Rechte in dieser Hinsicht. Und jetzt kommt unser alter Freund Hans Jansen ist wieder zurück, der vorher ja nur ein einziges Mal in Erscheinung getreten ist und diese iFunk-Sachen committed hat, hat jetzt zu Debian ein Bug-Report erstellt. Das jetzt, da ist ja xzutils ist doch schon 5.6.1 und die sollen das doch mal bitte schnell in Unstable packen. Ansonsten gibt es im Internet keine weiteren Informationen über diese Person mit dieser E-Mail-Adresse. Einmal iFunk integriert und das zweite Mal Debian einen Bug-Report erstellt. Da ist jetzt eine neue Version. Bitte integriert das mal in die Distros. Ja?
Das ist wirklich krass.
So, dann passiert ein paar Tage später, 27. März, Debian macht genau das, updatet zu 5.6.1 in Unstable und Giatan hat einen Tag später das gleiche wie Hans gemacht und zwar hat einen Ubuntu-Bug-Report erstellt, dass auch xzutils auf 5.6.1 ist und bitte updatet das Ganze.
Krass.
So, jetzt haben wir die Backdoor quasi in Unstable teilweise schon ausgerollt.
Mhm.
Und jetzt an dem gleichen Tag, am 28. März, schaut sich Andres Freud diese ganze Sache an
Unfassbar.
Und informiert Debian und auf diese Open-Wall-Mailing-Liste, dass er diese Backdoor erkannt hat.
Ja.
Holy fucking
das
moly.
Das ist einfach krass.
Das ist sowas von krass, dass also irgendwo habe ich auf Mastodon gelesen, everyone on Internet owns this guy here. Und
ist
haben
so.
Recht.
Ist wirklich so. Das ist so
unfassbar.
Einen Tag, nachdem Debian Unstable auf 5.6.1 updatet, kommt er mit seinem Wie hat er das in der kurzen Zeit überhaupt geschafft,
keine Ahnung.
Diese ganze Analyse durchzuführen?
Keine Ahnung.
Hat er mal eine Nacht nicht geschlafen?
Nee, also er hatte in dem Interview erwähnt, er hat das, also durch diese unklaren Debugging-Symbole war ihm wohl schon relativ schnell klar, da irgendwo ist da Code drin, der da nicht sein sollte. Das war wie ihm schon sehr suspekt und er bezeichnet sich selber nicht als Security Researcher, aber er hat schon ein großes Faible dafür und hat da wohl schon auch in seiner beruflichen Laufbahn schon das ein oder andere Mal damit zu tun gehabt.
Krass.
Und hat auch Backdoor schon gesehen, deswegen hat er da schon, aber er hat wohl extrem schlecht geschlafen. Mir ist es am 27. schon aufgefallen wohl. Er weinte, er war so übermüdet, dass er gesagt hat, er muss erstmal schlafen, dass er das irgendwie so hinschreibt, dass es Leute verstehen würden.
Okay.
Und also im Prinzip hat das wohl schon früher, hat das wohl einen Tag früher schon
das
gesehen.
Ist so einfach.
Und hat dann auch noch Was auch noch total verrückt ist, das hat er wohl in dem Interview gesagt, die nutzen auch wohl einige Anti-Debugging-Techniken. Es gibt ja so, dass man dieses P-Trace entdecken kann und dann anders sich verhält. Das ist wohl auch in dieser Backdoor drin, funktioniert aber wohl nicht richtig gut. Also er meint, da sind irgendwie so Probleme, wenn, also das passiert mal und passiert mal nicht. Und er meinte, das sind so Nebenläufigkeitsprobleme, die da wohl in der Backdoor drin sind, dass diese Anti-Debugging-Techniken wohl nicht richtig gut funktionieren.
Krass.
Also auch da nochmal krass, da ist ja noch also richtig viel drin.
Mhm.
So, und an diesem Tag hat auch Red Hat dann diese CVI-Nummer 2024-3094 erstellt. Und an diesem Tag rollt Debian 5.6.1 zurück und nimmt wohl das Git-Repository, weil dort ja die Aktivierung noch nicht drin ist, und baut wohl XZ aus dieser Sache. Das gleiche gilt für Arch Linux. Bei Arch Linux muss man auch dazu sagen, die linken auch nicht zu libsystemd. Das war also auch dort nicht drin. Aber die haben auch gesagt, okay, wir bilden jetzt eher vom Git-Repository und nehmen das nicht mehr. Ja, krass. So, und jetzt,
episch krass.
Ja, ein Tag später, Red Hat announced that the backdoor XZ shipped in Fedora und dass das auch wieder zurückgerollt wird. Ja, also jetzt haben wir eigentlich, dass das entdeckt wurde und jeder eigentlich zurückrollt.
Mhm.
Was für eine krasse Timeline. Also ich muss sagen, das liest sich wirklich, wirklich wie ein krasser Krimi. Was dort passiert ist zu dieser Zeit.
Ja, definitiv. Also wir wissen hier, es gibt mehrere Personas, die vorher nicht in der Open-Source-Community in Erscheinung getreten sind. Die haben auch tatsächlich an der Library gearbeitet, also sich Maintainership erarbeitet, indem sie contributed haben. Und es lief einfach über mehrere Jahre. Es findet eine krasse Obfuscation statt. Es wurde, ja, ich würde mal sagen, Social Engineering vorgenommen, stellenweise.
Ja.
Sowohl den Maintainer von XZ.
Den Druck zu aufzubauen. Pressuren, genau.
Genau, den Co-Maintainer zu ernennen. Ja. Als auch die Distribution, die irgendwie sofort angeschrieben wurden: hey, hier, neue Version, mach mal rein, gib mal Gas. Ja, es ist. Das ist jetzt nicht das Script-Kiddy von nebenan,
nee,
was mal gucken wollte, ob es da eine Backdoor deployed kriegt. Das ist ein auf so vielen Ebenen so gut geplanter Angriff. Also wahrscheinlich schon alleine die Auswahl des Open-Source-Tools ist ja schon krass, ob das jetzt alles glückliche Umstände waren. Aber ja, die Library, die in OpenSSH oder in SSHD verlinkt wird, um dann die Übertragung zu bekommen. Den Maintainer, der aktuell überfordert ist, damit diese Projekte zu maintainen. Die Unit-Test-Files, wo du einfach Binärblobs reinpumpen kannst, ohne dass es irgendwie suspicious ist. Also da ist so viel so gut zusammengelaufen und ja, dass die dann sogar das Projekt dazu bringen, plötzlich iFunk zu verwenden, damit sie das Hooking betreiben können.
Ja, auch an der Stelle nochmal erwähnt, das ist völlig legitim, dass das benutzt wird. Das wird auch in anderen Softwareprojekten. Also das ist jetzt keine, deswegen, das war auch nicht suspicious in der Hinsicht, sondern man war, ja, das klar, das wird jetzt hier zur Optimierung benutzt. Ja.
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 Also.
Ja, wirklich.
Ja. Beeindruckend langer Angriff, beeindruckend gut geplant.
Auf jeden Fall.
Einige Steine mussten bewegt werden dafür. Und naja, tatsächlich, das Ausmaß, wenn es jetzt nicht aufgefallen wäre, wäre extrem gewesen.
Ja.
Wir hätten irgendwann in Debian Stable und in Fedora, hätten wir einfach eine Backdoor gehabt, mit der Angreifer auf jeden Server kann, auf dem ein SSH-Daemon läuft. Das ist eine Art Master Key für alle Server im Internet.
Genau. Also das
Wahnsinn.
Deswegen, wir sind da an einer Katastrophe vorbeigeschlittert und zwar mit so fucking viel Glück. Also ich spreche jetzt so, das ist so nach Stuxnet aus meiner persönlichen Sicht das feinste Stück Backdoor, was in den letzten Jahrzehnten so da war. Also so mit so viel Präzision,
Entdeckt wurde.
Entdeckt wurde.
Wir wissen nicht, was noch da ist.
Ja, gut, das stimmt, ja. Aber das, also Stuxnet war auch so, die haben sich so viel Arbeit gemacht, um nicht erkannt zu werden, die nur auf diesem einen System läuft und so weiter. Das war auch war unfassbar viel vorbereitet. Und auch hier muss ich sagen, also wenn wir mal in diese Glaskugel gucken, ich weiß nicht, wie es dir sieht, aber das für mich fühlt sich das Nation State an. Das war jetzt nicht eine kleine Hacking-Gruppe, das waren nicht Leute, die vielleicht wir schicken Phishing-E-Mails und dann rollen wir Ransomware aus, die da Geld bekommen, sondern das ist, für mich wirkt das Nation State.
Ich meine, sogar so eine Hacking-Gruppe, die möchten irgendwann Ergebnisse sehen, die möchten es geschafft haben, die möchten eher eine Schwachstelle finden. Da kann man sich auch mal Wochen reinbeißen oder auch mal 2-3 Monate neben der Arbeit an was tüfteln, wenn man denkt, man hat eine krasse Schwachstelle gefunden. Aber dass man wirklich über Jahre hinweg so konsistent Aufwand leistet und so minutiös geplant und so krass versteckt, das ist schon jemand oder eine Gruppe von Leuten, die vermutlich dafür bezahlt werden, genau das hauptberuflich zu machen.
Genau. Und wie gesagt, das Ganze beginnt bis 2021. Das heißt also mehrere Jahre zurück, wo man erstmal klar war, wir müssen jetzt erstmal einige Monate wirklich einfach Maintainer sein. Wir müssen da müssen Bugs fixen, wir müssen da ganz normal integriert sein, damit wir erstmal ein Vertrauenslevel auch bekommen. Ja. Und das ist auf ganz lange Sicht geplant, wirklich extrem gut durch. Mhm. Und es war wirklich nur Glück, dass jetzt LibSystemD gesagt hat, wir schmeißen mal die Sachen raus. Und ich denke, dann sind die, oh Mist, wir müssen jetzt diesen Angriff durchführen. Wenn du sagst Ende Januar, dann war das klar, die müssen den Angriff jetzt durchführen. Sonst können sie das nicht mehr, sonst funktioniert das nicht mehr. Sonst fliegt das aus OpenSSH einfach raus in Debian, Ubuntu und Fedora, ja. Da war jetzt auch so ein bisschen Zeitdruck dahinter. Und aber trotzdem, es war so viel Glück, dass der das entdeckt hat. Verrückt.
Ja, also es ist wirklich der Wahnsinn. Überhaupt die Idee, ne? Also einfach mal in die Zukunft gedacht. Debian, Fedora und Ubuntu wären betroffen gewesen.
Ja.
So mit diesen drei Distributionen deckst du schon einen Haufen der SSH-Server im Internet ab. Und vermutlich gab es auch eine Agenda oder eine Liste von Systemen, die sie gerne kompromittieren würden. Deswegen haben sie jetzt nochmal Gas. Ich meine, als Angreifer, du stehst ja dann auch vor einer Entscheidung.
Mhm.
So, du liest, oh damn, so LibSystemD möchte verschlanken. Wenn das durch ist, wir haben jetzt vielleicht noch ein paar Wochen bis Monate, dann geht das alles gar nicht mehr. Was machen wir jetzt? Ne, so ist unser Plan, dass wir insgeheim auf allen möglichen Servern dieser Welt unsere Backdoor schlummern haben und einfach reingehen können, wo wir möchten, wann wir es möchten? Oder haben wir jetzt schon eine Liste von Zielen, die wir auf jeden Fall haben möchten? Das heißt, wir prügeln das Ding jetzt raus, in der Hoffnung, wir haben ein Zeitfenster von einem Monat, um auf einigen Servern andere Backdoors zu installieren, uns irgendwie anders Persistenz zu verschaffen, bis dieser Vektor zugemacht wird.
Ja.
Ich denke mal, bei dem Level von Professionalität weißt du, wenn du das jetzt rausprügelst, erhöht das auch die Chance, dass Bugs drin sind, dass du nachkorrigieren musst, dass es auffällt. Also bist du bereit, das zu verbrennen? Oder hältst du es jetzt still, um zukünftig ähnliche Angriffe machen zu können? Und hier hat man sich dann offenbar für den Weg entschieden, nein, wir prügeln das jetzt raus und versuchen davon noch Nutzen machen zu können, solange es geht.
Ja.
Also, du musst los.
Ich habe persönlich drauf gedrückt. Ah, jetzt geht's noch.
Sorry. Alles klar, macht ja nichts.
Gut. Ich wollte eigentlich was
Florian,
anderes,
Digga. Florian sagt, ja. Anderthalb Stunden voll, wir müssen auch los, das Wetter soll schön sein.
Sorry. Sie hat das ein bisschen hart unterbrochen.
Kein Problem, ich glaube, die Idee war auch transportiert.
Ja, ja.
Also, ich...
Aber ich wollte, du hast eine Sache gesagt, die ich auch nochmal ganz interessant fände. Also ich würde jetzt auch vermuten, dass sie ein bestimmtes Ziel vor Augen hatten. Auch dieser Druck auf Debian, Ubuntu und Fedora war irgendwie ersichtlich aus meiner Sicht. Ja, aber um da vielleicht bestimmte Ziele direkt zu erreichen, aber auch interessant ist natürlich, ja, wir wissen jetzt auch noch nicht, was ist in XZ selber drin. Also vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass irgendwelche bestimmten Paketdateien, wenn ich mir die dann irgendwann mal runterlade auf meinem System und die dann entpacke, dass dann plötzlich, so, jetzt geht hier der Übungsalarm los am ersten Samstag, ich weiß nicht, ob man das hört.
Ja, ganz leise.
Ja.
Okay.
Genau, also es passt eigentlich gut. Ich finde, vermutlich ist es, die haben auch mitgekriegt, dass diese XZ-Sache da ist. Also es passt zur Folge, finde ich.
Ja, das stimmt.
Genau, also kann natürlich sein, dass es darüber auch nochmal eine Möglichkeit gegeben hätte, aber dass diese Sache jetzt natürlich forciert wurde mit OpenSSH, weil dann ist es natürlich deutlich schwieriger. Du musst natürlich dann versuchen, dass irgendjemand ein bestimmtes Paket runterlädt, das entpackt. Das ist komplexer. Jetzt, wenn das in OpenSSH drin ist, hast du Remote Code Execution. Das ist natürlich erstmal, ja. Also vielleicht an dem Film, es gibt ja ein paar Nation States. Also ich finde, Jia Tang irgendwas Asiatisches, und ich glaube, du hattest auch irgendwo gefunden, ich meine, das ist jetzt kein Fingerpointing, aber wohl viele der Commits, die so gemacht wurden, haben wohl auch immer zu Feiertagen stattgefunden, die in China zumindest Feiertage waren, und auch von den Tageszeiten, wann Commits gemacht wurden, passt das eigentlich alles auf, also es war China, wir sagen, wir können, es war China.
Nee, würde ich nicht. Okay. So weit würde ich nicht gehen.
Ja.
Warte mal. Ah, genau. Ich bin noch über einen Wired-Artikel gestolpert.
Ja.
Wired.com. Die haben mal versucht, was man so herausfinden kann über diesen Jia Tan.
Ja.
Und genau, ich habe ein paar Notizen dazu gemacht, was sie sagen. Es gibt keine Spuren von irgendwelchen E-Mails, ne? Also nicht.
Genau.
Das haben wir ja schon erwähnt. Diese Persona wurde offenbar dafür erschaffen. Und die E-Mail-Adresse kommt auch in keinem Leak oder Breach irgendwie vor, ne? Have been pwned, und es gibt ja auch so Suchmaschinen, um deine E-Mail-Adresse zu checken, in welchen Data Breaches war sie enthalten. Hat also offenbar nirgendwo anders Accounts, was jemals irgendwie kompromittiert war. Das spricht schon nicht dafür, dass diese E-Mail-Adresse aktiv im Internet ist, sage ich mal, ne? Die meisten Interaktionen kamen von einer IP-Adresse, die einem VPN-Anbieter zugeordnet werden kann. Und die IP-Adresse kam aus Singapur.
Aha, okay.
Aber es kann ja einfach NordVPN wähle Singapur.
Nein, so Anbieter, NordVPN oder andere haben ihre Server, sind alle in westlichen Gebieten. Also es kann VPN sein, das will ich nicht, aber es kann, glaube ich, nicht NordVPN sein.
Okay, ich sehe nur immer Werbung von NordVPN, wie unfassbar viele
Länder abdecken. Ja, aber es sind wohl, also wir hatten da mal in einem Forschungsprojekt nachgeguckt, um so AS-Level-Attacker quasi zu verteidigen, und dann wäre es natürlich schlau, ASs zu nehmen, die auf verschiedenen Kontinenten sind, und dann ist uns aufgefallen, von den ganzen VPNs, die man so kaufen kann, sind alle Server eigentlich in der westlichen Welt angesiedelt. Es gibt keine Server in China und es gibt keine Server in Russland beispielsweise.
Okay.
Ja. Aber ja, es wird ein VPN dort gewesen sein.
Das nutzt nicht NordVPN. Ich habe es jetzt einfach genannt.
Ja, ja, genau.
Weil
ist auch kein Sponsor.
Zwei Gründen. Aber die sponsoren ja unfassbar viel. Du siehst sie ja oft YouTube-Werbung oder so. Erstmal ist die Werbung nervig, und zweitens hatten die schon Security-Probleme.
Ja, genau.
Und drittens sind die mir einfach irgendwie unsympathisch. Wenn ihr VPN sucht, mir geht auch mal zu Mulvert.
Genau.
Gute Leute. Genau.
Die kauft. Wenn ihr diesen Gutscheincode nutzt, dann kriegt ihr 2 Euro weniger. Nee, wir haben sowas leider nicht.
Nee, Mulvert ist einfach so gut. Ja. Nutzt mal Mulvert. Die machen das gescheit.
Ja.
haben sich auch auditieren lassen und der Audit Report ist auch öffentlich.
Nice.
Ja.
Also so, du warst bei Singapur VPN.
Genau, Singapur VPN. Genau, keine weiteren Informationen im Internet. Seit die Backdoor rauskam, einfach vanished. Also keine Interaktion mehr mit der Welt gehabt. Kein Commit, nicht auf E-Mails geantwortet. Da ist gar nichts mehr passiert. GitHub hat auch den Account suspended, nachdem das rauskam. Genau. Und genau, da hattest du die Timezones angesprochen. Mhm. Da haben sie jetzt auch mal ein bisschen nachgeschaut.
Mhm.
Und zwar ist die Timezones der Commit-Maschine ist auf UTC plus 8 gesetzt.
Mhm.
Was da so die Ecke China und Nordkorea zum Beispiel, könnte das ganz gut sein.
Mhm.
Interessant dazu, einige wenige Commits kamen aber plötzlich aus Eastern European und Middle East Timezone.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob auf Reisen oder jemand anders hat committed oder neue Maschine und vergessen.
Oder Obfuscation, damit
Zeitzone
das,
zu setzen.
Man
oder
hat wohl gemerkt, so,
mal,
das war ja
oder
blöd.
So.
Ja,
ach so, vielleicht, ja. Vielleicht ist UTC plus 8 doch korrekt und dann gedacht, dann streuen wir ein paar andere ein.
Genau.
Aber was zum Beispiel man in der Commit History sieht, es wurde gearbeitet an chinesischen Feiertagen zum Beispiel. Keine Commits an unseren, also Weihnachten und Neujahr, also das europäische Weihnachten und Neujahr.
Da wurde nicht gearbeitet.
Genau.
Also okay, das würde jetzt aber was anderes bedeuten, ne? Wenn du sagst, also es wurde nicht an Feiertagen gearbeitet, das würde ja dann eher nicht China bedeuten, oder?
Vermutlich. Und also häufig hat die Arbeit zwischen 9 und 17 Uhr osteuropäischer Zeit oder mittlerer Osten Zeitzonen.
Aha, okay. Also mal wieder, es ist alles offen wieder. Ja, die haben schon sich viel Arbeit gemacht, um die Spuren entsprechend zu verwischen.
So, ich glaube, mehr steckte da nicht drin in diesem Wired-Artikel.
Ja. Ja. Krass, also es ist einfach nur krass, es liest sich wie, es ist ein Krimi. Ich bin echt gespannt, was noch rauskommt, was, wenn der Maintainer da noch vielleicht mehr Informationen hat, auch weil er ja mit Jia Tan, genau, da auch privat interagiert hat und Off-Liste kommuniziert hat, also vielleicht kommen da noch neue Erkenntnisse raus. Bin sehr gespannt, was da noch für weitere Erkenntnisse dann bei rauskommen. Also.
Absolut. Ja, Florian, was machen wir jetzt damit?
Also, da können wir jetzt, wie gesagt, wir müssen dem ein Bier ausgeben. Das ist anders. Der hat uns jetzt hier alle vor einem absoluten Desaster gerettet. Das muss man einfach so sagen.
Ich dachte, wir lüften jetzt, wie frustriert wir sind,
also,
dass wir da 3,5 Jahre an was arbeiten, an einem April-Scherz und dann kommt einer zwei Tage vorher und versaut uns die ganze große Überraschung.
Genau. Ja, wir hätten dann eigentlich die ETC Message of the Day überall geupdatet. Listen to Segfault FM.
Ja.
Das wäre dann unsere Werbeblock gewesen. Ja, verrückt.
April.
Ja.
Ja, dann wäre unser Server in die Knie gegangen.
Ja.
Weil wir plötzlich Download-Zahlen aufweisen.
Ja.
Ach ja.
Die über 3 rausgehen. Ja.
Ich glaube 5 haben wir, ne?
Ja.
Ach so, du hast uns beide rausgerechnet, ja.
Ja, genau.
Okay. Ja. Ja, da würde ich brutto zählen. Da würde ich schon 5. Ja.
Wir bestehen auf die 5. Ja.
Ah, Wahnsinn.
Ja.
Aber ernsthaft jetzt. Also, ich habe sehr gemischte Gefühle zu der Situation.
Okay.
Natürlich die Freude darüber, dass das jetzt aufgefallen ist.
Mhm.
Aber gleichzeitig auch die Sorge, wo hat das vorher stattgefunden? So, Linux gibt es irgendwie seit 20 Jahren, weltweit wird entwickelt. Es gibt viele staatliche Akteure, die Interesse hätten, da reinzukommen und die auf jeden Fall die Leute haben, die irgendwo Maintainer sein könnten oder sind. Also gibt es etwas Vergleichbares, was schon einfach aktiv ist und wir wissen es nicht. Und so mein erstes Bauchgefühl sagt, naja,
vielleicht.
Sehr gut möglich.
Mhm. Ja, es ist schwierig. Ich kann das auch, bin da auch, ja, das stimmt. Also da habe ich auch gemischte Gefühle. Auf der einen Seite haben wir es erkannt, auf der anderen Seite ist es aber auch nur durch Open Source AA aufgefallen. Also wir konnten, der Andres Freud hat einfach das Ding mit Debugging-Symbolen kompiliert, hat sich da dran gehängt, hat das analysiert, damit konnte man es finden. Ich meine, eine andere Frage ist, warum ist es abwegig, dass ich jetzt plötzlich Mitarbeiter bei irgendeiner Firma bin und da gibt es halt dann doch nicht so viele Leute und dann ist das alles Closed Source und keiner kann das herausfinden. Also da ist ja, also da ist es halt einfach noch einfacher möglich unter Umständen. Und das Trust-Level ist, die haben mich angestellt. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, ja, die vielleicht in der Closed-Source-Welt genauso vorkommen kann. Aber da können nicht so viele Leute drauf gucken. Und ich meine, man muss auch sagen, nachdem der das bekannt gegeben hat, ist ja eine ganze Welle an Leuten hergegangen, der sagt, ja, richtig geil, und haben plötzlich das Ganze komplett analysiert. Aber du hast natürlich recht. Also das ist jetzt, auch da muss man natürlich vielleicht nochmal erwähnen, das ist ein kleines Projekt. Ein Maintainer, der viel zu tun hatte, dem das ein Hobbyprojekt war. Und faktisch sind wir von dieser Person einfach abhängig. Ne? Überleg mal, also da gibt es dieses Lustige von Xkcity, weißt du, wo er dieses zusammengebaut hat und ist so ein ganz
der
kleiner
Turm.
So ein kleiner Turm, genau, also so ein Riesenturm und da ist so ein ganz kleines Bauteil und wir bauen, so das halbe Internet baut auf diesem Ding auf. Und so ist es leider relativ häufig. Und das ist irgendwie ein Maintainer, der dort involviert war. Und
der vielleicht was ganz anderes macht hauptberuflich mittlerweile, irgendwie kurz vorm Burnout steht und nebenbei irgend so eine Library maintaint, die aber wichtig für das gesamte Internet ist. Das ist der totale Wahnsinn und da gibt es ja viele von.
Genau, das war ja bei Log4j, weißt du noch, Log4Shell, was wir da auch schon mal im Detail besprochen hatten, war das ja auch so. Es war irgendwie auch ein Maintainer, der das und dann kam ja auch so plötzlich so Microsoft und meinten, ja, also hier, du hast jetzt irgendwie hier 3 Tage Zeit, um das zu patchen. Also ich bin hier gerade nach Hause gekommen, ich möchte jetzt vielleicht mit meiner Tochter noch spielen. Ich glaube, ihr hackt, also ihr gebt, ihr fährt hier nicht bezahlt. Ja,
das stimmt, ja.
Also, ja. Und ja, das stimmt.
Und auch ganz ehrlich, diese Zufälle, ich kann mir gut vorstellen, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten und das am Ende vielleicht nicht hätten rushen müssen, dann hätten sie keine CPU gewastet für irgendwelche falschen Logins. Ja.
Den Fehler
dann wäre
sie
es
gemacht,
auf diesem Weg, wäre es dann niemals aufgefallen, weil der Fehler ist signifikant. Ich habe auch Messungen gesehen, es war dann auch beim Andres Freund selbst, irgendwie 300 Millisekunden SSH-Login und in der gebackdoorten Version 800 Millisekunden. Mhm. Das ist natürlich signifikant. Eine halbe Sekunde mehr für einen Login. Ja, das ist schon einfach nicht elegant gelöst. Da hätten sie besser noch, wir setzen folgende absolut obskure Flag beim SSH-Login-Versuch und wenn der nicht gesetzt ist, dann skippst du bitte unseren ganzen Code und versuchst dann nicht erst irgendwas rauszuparsen und zu dekrypten und weiß ich nicht. Man hätte es ja so simpel schon so viel schneller machen können und wenn man sich anguckt, mit wie viel Sorgfalt dieser ganze Build-Prozess der Backdoor stattfindet, bin ich mir sicher, dass sie in der Lage dazu gewesen wären oder auch dran denken können, das mal mehr zu benchmarken und zu gucken, was für Ressourceneinfluss das auf dem System hat. Und das ist vermutlich jetzt der Drängenden des kurzen Zeitfensters geschuldet.
Ja, denke ich auch.
Und wenn die Libsystem-D-Geschichte, wir wollen jetzt ein bisschen entschlanken, nicht stattgefunden hätte, wäre das vielleicht gar nicht so gewesen und es wäre niemals auf diesem Wege aufgefallen.
Also
auf diesem Wege nicht auffallen können.
Willst du sagen, dass Leonard uns doch ein bisschen gerettet hat vielleicht?
Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht mal, ob die Verschlankung von Leonard kam oder
nee,
wer auch immer. Ich
glaube, er hat es gemerged. Er kam von jemand anderem, aber er hat es dann eigentlich eingebaut.
Kann man sehen, wie man möchte. Das ist natürlich jetzt auch Quatsch, da irgendwie schon zuzuweisen. Ohne Systemd hätten wir das ja gar nicht, dass das SSH XZ dynamisch reinlinkt.
Ja. Ja, also ich sehe das auch, also das lässt ein ungutes Gefühl zurück, auf jeden Fall, diese ganze Situation. Ja, weiß ich auch nicht.
Ja. Wie könnte man, die Situation ist halt schwer, weil wir haben in der Linux-Welt sehr oft das Problem, dass du genau diesen einen kleinen Maintainer hast, der irgendwie vielleicht noch einen Dayjob hat und eine Familie hat und darauf steht, aber das könnte ein Dominostein sein, der, wenn er kippt, zu einem GAU führt. Das hat man ja richtig schön gesehen jetzt mit XZ. Die Situation kriegst du aber nicht so schnell verändert. Wir haben, also viele haben ja auch dann Fingerpointing in Big Tech, in Richtung Big Tech gemacht, so hier, ihr setzt das hier alles ein und ihr könnt ja auch mal was bezahlen und klar, es würde helfen, ein anständiges Maintainer-Netzwerk für alle diese Komponenten zu haben. Ob das möglich ist, weiß ich nicht.
Aber das würde ja wieder ein bisschen, das würde eher wieder in eine politische Richtung vielleicht auch gehen, wo es ja jetzt auch schon hier auch in Deutschland Ansätze gibt, wo wir sagen, ja, vielleicht sollten wir auch als Politik, also sagen wir, wir als Gesellschaft, wir nutzen diese ganze Software und das schreiben Leute, die Hobby, vielleicht können die sich auf ein Geld ein bisschen auf so einen Topf bewerben, wo sie dann sagen, pass auf, hier hast du eine halbe Stelle, hier kannst du XZ quasi maintainen, dann brauchst du, hast du ein bisschen weniger Stress.
Ja. Das wäre gut. Aber das kannst du nicht für alle diese kleinen Dinge tun. Ne?
Ja, und da ist natürlich, das hatten wir auch schon diskutiert, über die Wichtigkeit. Irgendwo musst du ja eine Entscheidung treffen.
Ja.
Ist XZ jetzt irgendwie ein Studentenprojekt, der eine Webseite geschrieben hat und sagt, das wäre jetzt hier das dicke Open-Source-Ding? Oder ist das wirklich wichtig?
Ja,
diese Entscheidung zu treffen, ist nicht trivial.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber, ich weiß nicht, vielleicht könnte Big Tech Dependency-Monitoring-Systeme aufsetzen, bauen, das für die Open-Source-Community machen. So in die Richtung. Ich habe einen schönen Blogartikel gelesen von, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Elkam Tuff, Mikhail Zalewski.
Ah, ja, ja.
Der Security-Researcher, der auch das Doomsday-Buch geschrieben hat zum Beispiel.
Genau.
Mhm. Sein Nick ist ja dieser LCAMTUF.
Ja.
Elkam Tuff. Und er schlägt genau das vor, dass er halt sagt, ja, Big Tech verdient halt auch tatsächlich einen Haufen Geld, Trillions of Dollars, die sie haben und machen. Und man sieht ja auch hier, Microsoft hat ja offenbar auch den Freund angestellt, damit er Postgres entwickelt auf Microsoft Payroll. Und das macht ja Google genauso bei total vielen Dingen. Das machen die alle, die Großen, und das ist auch echt gut.
Genau, bei Linux-Kerneling, beim Linux-Kernel ist ja auch so. Ja.
Und bei den ganzen kleinen eigenen Libraries, die irgendwie auch Teil von diesem Ökosystem sind oder dann offenbar eine ähnlich kritische Rolle haben, stellenweise. Kannst du das vielleicht nicht machen, dann einfach den Maintainer einzustellen oder der will das vielleicht auch nicht und der will vielleicht auch Maintainership trotzdem nicht abgeben oder solche Dinge, aber du könntest halt irgendwie monitoren. Was schreibt er? The companies profiting from this infrastructure can afford to thoroughly vet and monitor key dependencies on behalf of the community. Der sagt halt auch, das ist ein sehr schwieriges und auch kostenintensives Unterfangen. Aber es ist jetzt auch nicht schwieriger oder teurer als Large Language Models oder Self-Driving Cars. Also, ne, das ist ja immer für neue Features hat man ja auch gerne mal mehr Geld locker als jetzt irgendwie, wir müssen jetzt aber hier unsere bestehende Infrastruktur besser im Griff haben und solche Dinge sollen nicht mehr passieren. Und er schreibt auch allgemein sehr schön, auch ein bisschen weiter oben in der Einleitung schreibt er, the maintainers of libcolorpicker.so can't be the only thing that stands between your critical infrastructure and Russia or Chinese intelligence services.
Das stimmt,
da trifft er schon ganz gut den Punkt.
Colorpicker, also, ne? Oh Gott, das ist the next big thing, ja.
Wir haben das ja in den ganzen Dependency-Attacken schon in diesem ganzen NPM-Universum gesehen, wo Leute sich irgendwie ein Leftpad reinladen, was dann mal kompromittiert war oder gebackdoored war. Und ja, irgendwie hat er schon recht. Es gibt immer mehr kleine Steine und es ist ja auch, also jetzt wieder auf Linux-Systeme bezogen, Unix-Philosophy, dass du dieses eine Tool für den einen Task hast oder die eine Lib und dann hast du halt ein sehr verstreutes Ökosystem von Komponenten, die aber in jeder Standard-Linux-Distribution landen.
Ja.
Und wenn die dann nur ein bisschen exponierter sind als jetzt irgendwie eine Library, die nur durch Programme aufgerufen wird, die du selber per Kommandozeile startest, sondern durch irgendwelche Services, dann hast du schon schnell ein Problem und potenziell einen guten Angriffsvektor.
Ja.
Und das würde mich auch mal interessieren. Also ich hätte gerne in 20 Jahren ein Buch oder am liebsten früher Aussteiger beim, weiß ich nicht, Geheimdienst oder Nachrichtendienst, der ein Buch über dieses Projekt schreibt.
Ja.
So, wie das zustande gekommen ist, so war die Grundidee, wir müssen irgendwie in viele Server reinkommen.
Genau.
Und dann haben sie gebrainstormt und dann gesagt, hey, wir brauchen irgendwie eine schlecht maintainte Library, die irgendwie bei SSH zum Beispiel mit. Und dann haben sie da Schritt für Schritt diesen Plan entwickelt und dann irgendwie, fände ich einfach sehr spannend, die Herangehensweise von der Seite. Sind sie dann über XXZ gestolpert oder haben sie feste Kriterien definiert, welche Art Projekt sie suchen? Ja. Geschaut, was in SSH reingelinkt wird und sind die Projekte durchgegangen und haben gesagt, hey, super, guck mal, wir haben hier sogar einen ausgebrannten Maintainer.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Das Ganze muss dann nochmal verfilmt werden von Roland Emmerich.
Alles
damit,
klar.
Damit es richtig geil wird dann auch noch danach, ja, gehe ich auch noch ins Kino.
Würde ich auch ins Kino gehen, ja.
Sehr
Sag
gut.
Das nicht zu laut, ne? Netflix ist doch schnell bei sowas. Vielleicht machen die nächstes Jahr schon ihren Film raus oder so. Ja, es ist zu niedrig, wahrscheinlich.
Ja. Es lässt einen Geschmack zurück. Und ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Also es war jetzt wirklich knapp. Viel Glück gehabt. Ja, ein bisschen weniger Glück und das Ding wäre drin gewesen. Und wir hätten einfach mal, das wäre einfach mal eine so große Katastrophe gewesen, das kann man sich überhaupt gar nicht ausmalen. Also du hast fucking Remote Code Execution auf jedem Server, der da draußen steht.
Ja.
Keine Ahnung.
Echt.
Ja.
Krasses Ding. Also ist wirklich unbegreifbar. Also das wäre wirklich ein GAU, ein super GAU.
Ja. Also, wir berichten weiterhin in den nächsten Folgen, werden wir bestimmt nochmal, da wird es bestimmt neue Erkenntnisse dann auch nochmal geben, da werden wir bestimmt auch nochmal ein bisschen was, aber ich denke, wir mussten jetzt wir hatten zwar auch andere Themen, die jetzt die letzten Monate angefallen sind, aber dieses Thema war sehr, sehr schnell klar, das muss eine Sondersendung geben, weil das ist so brisant, so groß, das können wir nicht mal schnell in den Hausmeistereien abfrühstücken, das geht nicht.
Ah, ich habe noch eine Verschwörungsfrage.
Oh ja, komm, hau raus.
Man sagt ja immer so, bei je größer die Verschwörung, umso weniger kann dicht gehalten werden. Mhm. Also, ne? Es gab ja Rumors seit, weiß ich nicht, dass die NSA Internet-Traffic überwacht und solche
Dinge.
Und denkst du, dass das wirklich eine Verkettung von solchen glücklichen Umständen war, irgendwie SSH und Performance gemessen und einen Tag, nachdem es rausgeht, wird es entdeckt oder am selben Tag noch? Oder hat da vielleicht irgendwer doch gedacht, das ist zu krass, was hier passiert und hat irgendwem einen Tipp gegeben und einen anderen Tipp gegeben?
Okay. Interessant, weil dann steht Microsoft wieder in einem ganz schlechten Licht. Dass es gerade Microsoft war, die gesagt haben, Alter, wir haben so viel Security-Scheiße am Bein. Lass mal was Gutes tun. Die Nummer, die lassen wir hier komplett auf.
nicht, dass sie es gewusst hätten. Nee, dann hätten sie das
doch
entwickelt.
Die waren
hier
damit drin.
Diese beiden Hampelmänner von Segfault FM, die meckern immer über uns. Wir hauen jetzt eine richtig miese Linux-Backdoor raus, die das ganze Internet kaputt macht. Und dann sollen sie nochmal über Microsoft schimpfen. Ja.
Das noch selber und dann sind wir die Guten. Richtig geil.
So nämlich.
Ja.
Gut.
Easy. Und dann geht, weil es ist nämlich ganz komisch, ne? Weil parallel, wo nämlich jetzt auch amtlich bestätigt wird, was Microsoft für einen riesen Security-Desaster hatte, genau zeitgleich kommt das Ding raus.
Ist so, ne? Die haben gehört, Schleswig-Holstein will hier abhauen, wir müssen was unternehmen. Die Schleswig-Holstein lassen wir uns nicht vom Brot nehmen, ne? Hat Microsoft gedacht.
Keine Angst, da kommen noch genügend neue wieder rein. Ja.
Boah, da bin ich ja froh, dass wir das diese Episode noch aufklären konnte, wer jetzt dahinter steckt. Das ist der Investigativ-True-Crime-Podcast SecVault-FM.
Ja, ich finde die Geschichte aber gut.
Beweisführung abgeschlossen.
Also kann es ein Zufall sein, dass dieser Typ bei Microsoft gearbeitet hat? I don't think so.
Was glauben Sie?
Ja.
Jonathan, wie hieß er noch?
Ja.
Von dieser Jonathan Fry oder Frey oder
Number
so?
Number One meinst du. Ja. Das war doch Riker.
Ach so.
Der Typ war doch okay. Riker. Das ist der Typ von Star Trek. TNG.
Aha. Okay, okay.
War dir das nicht klar?
Nein. War mir nicht klar, nein.
Okay. Aber du kennst Star Trek, oder?
Habe ich wohl schon mal von gehört, ja.
Okay. Ja. Ist diese Geschichte frei erfunden oder nicht?
Genau das, ja.
Okay, ich glaube, wir sind soweit, haben das ganz gut soweit abgedeckt. Oder haben wir noch irgendwas?
Weiß ich nicht.
Jetzt haben wir sogar selbst so die Verschwörungstheorien noch mitgenommen.
Ja.
Ich guck mal.
Was wir vergessen haben und was noch erwähnenswert ist, das könnt ihr dann bei Logbuch Netzpolitik hören.
Ja.
Oder? Ich denke mal, die werden auch was dazu bringen.
Nein, ich habe gerade eben geguckt. Nix draußen.
Immer noch.
Gar nichts.
Nach dem Urlaub wird da auch was kommen.
Naja. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier wieder, ich habe ja schon angefangen mit diesem Outro, ob ich das wieder zurückspielen kann.
Ach, sonst läuft es halt ab da weiter.
Aber ist auch dumm, kann ich jetzt nicht wieder von vorne anfangen? Ah ja, nochmal draufklicken. Okay.
Ah, nice. Wunderbar.
Diesmal hat es geklappt.
Sehr gut.
Okay, super. Wir bedanken uns fürs Hören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.